noch für unsere kranken Patienten beten, für Gerhard und für Stojan, die jetzt im Krankenhaus sind. Und beide haben heute entweder Operation oder Magenspiegelung. Und wir denken dann auch an Gertrud, auch die Trauerfeier in Mannheim. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir all die Nöte dir jetzt hinlegen dürfen. Und wir dürfen dir die Nöte der Gemeinde, der Geschwister, der Freunde bringen. Und ich vertraue dir, Herr, dass du alles in deiner Hand hast. Und wir wollen dich loben und preisen heute, dich anbeten und dich groß machen. Gelobt seist du, Herr Jesus. Halleluja. Amen.
Gott, ich lade euch herzlich ein, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu erleben. Und heute geht's um Wahlen. Du darfst wählen. Nicht, dass du musst, sondern du darfst. Und es bleibt dir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Du hast schon gewählt. Links oder rechts. So viele Möglichkeiten hast du nicht. Lebst du schon in der Freiheit? Das ist mein Thema heute. Hast du schon die Freiheit? Befindest du dich schon in der göttlichen Freiheit, die Freiheit, die Gott dir geschenkt hat? Und nimmst du die Freiheit an? Ich lese aus 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19. 5. Mose 19. Alle Menschen müssen wählen. Und die meisten haben schon irgendwo in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen. Und deshalb, du musst wählen. Und lebst du schon in dieser Wahl? Lebst du das Leben aus? Ich möchte euch einladen für Freitag. Sei im Geschäft Gottes, in der Arbeit Gottes, im Werk Gottes. Gott hat großartige Pläne für dich. Und du fummelst nur so vor dir hin und plätscherst vor dir hin, das ist viel zu wenig. Tue das, was Gott will, dass getan wird. Und etwas, was Gott grundsätzlich will, dass wir tun sollten, das, was er von seinem Sohn gewollt hat, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist unser Beruf, unsere Aufgabe, dem Bösen einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Und ich habe einen lieben Bruder gehabt in Stuttgart, der wohnt in der Römerstraße, Stuttgart-West. Und er war Bäcker, hat sich bekehrt. Und nach seiner Bekehrung, also ging in Pension, Ruhestand, dann sagte er, was mache ich aus meinem Bäckerladen? Dann hat er eine Teestube aus dem Bäckerladen gemacht. Und dann hat er das große Schild, das er draußen an der Straße aufgehängt hatte, hatte das große Schild. Und dann haben wir gedichtet und gedüftelt. Und dann haben wir einen schönen Satz gefunden, sündig gelebt. Endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und dazu sind wir da, dem Teufel die Rechnung zu verderben, dass die nicht aufgeht. Denn Jesus kommt in unserem Leben und er macht alles neu. Dann haben wir am Samstag Zeugnisabend von José Humberto Sánchez Geraldes. Er ist so Weltenbummler, pendelt zwischen Spanien und Deutschland oder Hamburg. Und das Thema heißt, wenn man sucht, findet man. Er ist ein Erfinder, hat einige Patente oder mehrere Patente. Auf der Rückseite so ein bisschen seine Biografie. Das Großartige, was ich finde, ist nicht, was er so alles geleistet und erfunden hat, sondern dass Jesus ihm begegnet ist und dass Jesus sein Leben neu gemacht hat. Und dass er noch mit 74 Jahren eine Firma gründet und sagt also, weißt du, Rentner, kannst du, wenn du wirklich mit Gott lebst und wirklich mit Jesus wandelst, kannst du kein Rentner werden. Dann machst du weiter. Mit 74 hat er dann noch eine Firma gegründet, damit die jungen Leute noch Arbeit haben und so weiter. Und das Ding floriert und er lässt junge Leute arbeiten. Er war auch Generalkonsul von Bolivien in Hamburg, also in Deutschland hier. Also Mann der Welt. Aber es mit beiden Beinen in der Welt, hat Jesus lieb. Und er wird also sein Zeugnis geben und uns erzählen, wie er den gefunden hat, der sein Leben so radikal von heute auf morgen verändert. Alkohol, Depression, Sinnlosigkeit, all das ist mit einem Schlag vorbei. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Das ist so dieses Große von diesem Zeugnis. Lade Freunde und Bekannte ein. Wir wollen auch so klein, nicht große Dinner machen. Nein, wir wollen so Fingerfood machen, also wer noch was hat. Regine sorgt dafür und Kaffee wird gekocht, das werden wir sorgen und Tee. Aber wenn noch was Kleines mitbringst, das wir draußen aufbauen können, wir wollen nicht gleich nach Hause gehen, sondern noch ein bisschen quatschen und quasseln und unterhalten. Das, was wir gehört haben, auch verarbeiten. Vielleicht hat der eine oder andere noch Fragen an unseren Bruder. So, er ist da, ist 80 Jahre alt und predigt immer noch und lebt noch und arbeitet. Also, man muss nicht gleich sein Testament machen und seine Biografie schreiben und sagen, das war mein Leben, sondern wenn wir Kinder Gottes sind, wir sagen immer, das ist mein Leben. Und das wird noch mein Leben sein. Also ich möchte ihn euch einladen und vorstellen zur Ermutigung. Also ein Zeugnisabend. Und was Gott bei anderen tun konnte, warum soll das bei dir nicht tun können? Dann habe ich am Sonntag früh das Thema, lass dich von Gott befördern. Leb doch nicht immer im Tal. Sei doch nicht immer ein Laufbursche und Lakai von irgendjemand. Lass dich von Gott befördern, nach oben bringen. Und wenn du voll Geistes bist und wirst, wirst du immer über ein Wasser gehen und nicht unterm Wasser. Und das ist die Art und Weise, wie Christen leben. Christen leben nicht unter den Problemen, sondern über die Probleme. Nicht unter ihrer Situation, sondern über ihre Situation. Lass dich von Gott befördern. Ich denke nur an diesen jungen David. Leute mögen einen übersehen und einen vergessen und ignorieren. Aber Gott vergisst einen nicht. Und Gott übersieht niemand und Gott ignoriert niemand. Gott kennt dich und Gott weiß, was in deinem Herzen drin ist. Und er weiß, wer dich nach oben bringen kann. So ein Korken schwimmt immer oben. Also lass dich von Gott befördern. Heute mein Thema, du hast die freie Wahl und die Freiheit und lebe in der Freiheit. 5. Mose 30, Vers 19 lese ich und da heißt es hier, ich habe euch das Leben und den Tod vorgelegt, also beides, den Segen und den Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen auch leben können. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und hänge ihr an, der Stimme Gottes also, denn sie ist dein Leben. Also, ich lege euch vor, beides, den Weg des Segens und des Fluches, und es liegt an dir, hängt von dir ab, wie dein Leben weitergeht. Du hast die Wahl, du kannst jetzt im Tod leben, du kannst dahin vegetieren, du kannst eine wandelnde Leiche sein, oder du kannst ein Vogel sein. Ein Rentier sein. Du kannst aus deinem Leben etwas machen. Die Frage ist, wo bist du jetzt? Wo lebst du? Lebst du draußen oder drin? Im Gefängnis oder in die Freiheit? Gott hat die Kinder Israel rausgeführt aus dem Diensthause Ägyptens, hat er gesagt, aus der Sklaverei. So, eigentlich, Gott ist ein Gott der Befreiung und ein befreiender Gott. Und er möchte dich rausführen aus deinem Gefängnis. Du lebst nur einmal, Bruder, Schwester. Und deshalb, ich möchte dich auffordern, lebe richtig, dass du nichts zu beweinen und zu bereuen hast und sagst, du hast jetzt die Möglichkeit. Dein Leben ist unwiederholbar, beispiellos. Du bist ein Einzelfall, dich gibt es nur ein einziges Mal. Und deshalb, niemand kann die Rolle spielen, die du spielst. Überleg dir das, lass es zergehen. Dein Leben hat einen Zweck und in deinem Leben ist nichts belanglos, nichts Nebensächliches. Alles hat eine Bedeutung in deinem Leben, einen Sinn, auch jede Kleinigkeit. Und Gott will dich von Belanglosigkeiten erlösen, die belanglos sind. Das merken wir nur nicht, wie er das manchmal so macht. Der Teufel bindet dich, versucht dich mit belanglosen Dingen zu beschäftigen. Und er nimmt das weg und das weg und das weg und das weg und so weiter. Und dann sagt er, leb für die Priorität in deinem Leben, für das Wichtigste, für das, was Nummer eins ist. Und der Teufel kommt zu uns mit allem möglichen abgedroschenen Phrasen, im Alltäglichen, mit Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten sind wichtig, aber weißt du, die ganzen Nebensächlichkeiten, er kann uns so beschäftigen, dass wir für was anderes gar kein Auge mehr haben, keinen Sinn. Der Teufel beschäftigt uns mit unbedeutenden Bagatelldingen, mit Schaumschlägerei. Die wahre Freiheit beginnt zwar in Kleinigkeiten, aber die hört nicht in Kleinigkeiten auf. Wahre Freiheit beginnt, und ich darf dir sagen, wo sie beginnt, mit kleinen Vernachlässigungen, indem du sagst, das ist nicht nötig. Weißt du, ich habe so ein großes Ziel, so eine Vision, so eine Berufung, so ein Charisma, dass ich mit diesem Kleinzeug mich nicht beschäftige. Weißt du, das Leben ist mehr als nur Essen und Trinken. Das Leben ist mehr als nur so dahinplätschern, mit Lappalien sich abzugeben, dem bürgerlichen Kleinkram. Lebst du schon in der Freiheit der Kinder Gottes? Ich lege dir Leben und Tod vor, hat Gott gesagt. Kinder Gottes sind was Besonderes. Und jeder von uns ist eine Ausnahme Gottes. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, bist du eine Ausnahme. Gott hat dich rausgenommen aus der Situation und dich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Du bist versetzt, eine Ausnahme. Jeder von uns hat eine andere Geschichte, einen anderen Hintergrund. In dem Moment, wo du rauskommst, Gott nimmt deine alte Geschichte, schreibt um. Soweit in der Musik gibt es neue Vorzeichen, neue. Und dann wird in eine neue Art und Weise die gleiche Melodie, aber eine Tonhöhe gespielt. Viele Menschen sind minderwertig. Und ich habe letztes Mal auch über Minderwertigkeit letzten Mittwoch gesprochen. Du vergleichst dich ständig mit anderen. Ich bin nicht so groß wie der andere oder die oder jener, nicht so dick, nicht so schwer, nicht so leicht oder so schwer und so leicht. Hör auf, dich zu vergleichen. Du bist eine Ausnahme. Lass uns zusammen sagen, ich bin eine Ausnahme Gottes. Gott hat dich rausgenommen, so wie Israel erwählt wurde aus allen Völkern, als eine besondere Nation. Du bist ein besonderer Mann, eine besondere Frau, besonders von Gott erwählt. Eine Ausnahme. Und du solltest deine Individualität entdecken in Gott, dieses Einmalige. Und Gott sei Dank, dass es mich nur einmal gibt und dich auch nur einmal gibt. Was wäre, wenn es dich dreimal geben würde? Das wäre eine Katastrophe. Es ist so wichtig, dass du deine Individualität findest. Und das ist diese wahre Freiheit, dass du findest, was ist zu mir, was gehört zu mir, meine Gaben. Wir werden am Sonntag nochmals Gabentest machen für diejenigen, die das Seminar besucht haben, Grundlagen des Glaubens. Wir machen noch den Abschlussgabentest. Wir wollen entdecken, was steckt in mir drin, was kann ich und was kann ich nicht, wo sind meine Grenzen. Zur Freiheit gehört, dass ich meine Grenzen abstecke. Ich muss nicht rennen wie eine Antilope, wenn ich eine Schnecke bin. Ich kriege einen Herzinfarkt, wenn ich das mache. So, merke, dass dein Leben ein Sonderfall ist mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt, bist eine neue Schöpfung, bist nicht mehr das Gleiche, bist irgendetwas anderes geworden. Die Ausnahme Gottes. Weißt du, jedes Kind Gottes ist ein Wunschkind. Gottes, dich habe ich gewollt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Lass es mal so zergehen in deinem Leben. Du bist ein so Wunschkind Gottes. Bekommst eine Sonderbehandlung vom Herrn, eine Privatschule, Privatunterricht, Privatausbildung. Er nimmt dich so auf die Seite und dann arbeitet er mit dir, trainiert dich. Und jeder Mensch, wenn wir ganz genau anschauen, jeder Mensch ist was Besonderes. Deine Fingerabdrücke sind einmalig. Kann man gleich für den Pass nehmen. Dein Iris, dein Auge, einmalig. Niemand wird es zweimal haben auf dieser Welt. Wenn das so der Fall wäre, könnte man die ganzen Ausweise einstampfen, die man machen möchte. Niemand hat deine Stimme. Das, aus der Stimme kannst du schon die Persönlichkeit raushören. Das macht man bei Verbrecherjagd. Wenn die dann auf Band, selbst wenn die das verstellen und Mund zuhalten und Taschentuch vor dem Mund binden, du kannst die Stimme raushören und analysieren und die Stimme zur Persönlichkeit, zu den Menschen bringen. So wie dein Fingerabdruck. Unverleugnbar. Du kannst auch ganz so sprechen, aber du kannst es nicht verleugnen, dass du es bist. Du kannst es nicht verleugnen. Du bist es. Niemand glaubt so wie du. Niemand hat die Geschichte, die du hast. Jeder ist so eine individuelle Persönlichkeit. Und einmalig ist auch dein Wille. Und alles, was du bist einmalig. Und ich beschreibe heute Abend mal dich und du darfst einfach sagen, das bin ich. Einfach so, nimm das für dich persönlich. Wenn du das mal entdeckt hast, und mir hat es immer geholfen, oder hilft mir jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, das habe ich auch in Proklamationen so ein bisschen niedergeschrieben und versucht rüberzubringen. Du bist einmalig. Dein Wille ist einmalig. Du kannst Ja und Nein sagen. Also ich lege euch beides vor. Leben und Tod, hat Gott gesagt. Du willst etwas nicht, dann willst du es einfach nicht. Und da werden dir keine 10 Pferde dich zu etwas hinbringen, wenn du nicht willst. Deshalb, du bist einmalig in deinem Willen. Und das ist, was dich frei macht. Gott will keine Sklaven, er will Freiwillige haben, die selbst was wollen, die selbst was können und die zu sich selber stehen. Er will keine Gefangene haben oder Sträflinge oder Büßer. Und es gehört auch dazu, dass du dann für irgendetwas büßt. Also ich muss büßen. Nein, ich muss nicht büßen. Das Wort büßen steht nicht so in der Bibel. Wenn in der Bibel heißt, tut Buße, da heißt es, kehrt um. Die Bibel meint Buße, Umkehr und nichts von irgendetwas büßen. Diese ganze Büßerei ist irgendwie in der katholischen Kirche erfunden worden, oder im Mittelalter, dass man im Fegefeuer noch etwas büßen muss. Nein, wir müssen nicht büßen, wir müssen nur zu uns selber stehen. Kehrt um. Das ist, was die Bibel oder was fälschlicherweise in der Bibel übersetzt worden ist mit Buße. Kehrt um. Sag ja oder nein. Triff deine Entscheidung und deine Wahl. Gott hat uns erlöst aus der Sklaverei Satans. Der Starke ist für dich gebunden. Der sitzt da, kann fluchen, schimpfen, spucken, Feuer so viel er will, kann machen, was er will. Er kann nichts ausrichten. Der ist für dich gebunden. Und du kannst jetzt in die Freiheit gehen. Du bist nur Gott untertan und solltest nur Gott untertan sein. Und solange du das bist, hat der Teufel keine Macht über dein Leben. Solange du unter Gott stehst, stehst du in der Gnade, stehst du in der Freiheit, stehst du in der Kraft, stehst du in der Salbung. Solange du unter Gott stehst, das ist das große Problem. Die Frage ist, wo stehst du? Wenn man sich Gott unterordnet, und wie man sich unterordnet, aber ich setze voraus, dass du dich Gott unterordnest, wie man sich unterordnet, dessen Knecht ist es. Du kannst dich der Krankheit unterordnen und sagen, ja, heutzutage jetzt rutschen alle Leute aus, ich rutsche auch aus. Und komme ins Schleudern und jetzt kriegen sie alle Grippe, jetzt kriege ich auch Grippe. Also was du annimmst, was du akzeptierst, was du bejahst, das wird dein Leben bestimmen. Wer von einem überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden, heißt es in der Bibel. Wenn man seinen Willen gibt, du kannst entweder deinen Willen Gott oder dem Mammon geben. Also ihr könnt nicht zwei Herren dienen, hat Christus gesagt, entweder Gott oder Mammon. Einer verfügt dich, einer hat das Sagen. Luther sagte, einer reitet dich immer und du wirst nie frei sein. Du kannst gar nicht frei sein, entweder bist du unter dem Joch Satans oder du bist unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das zwei Möglichkeiten. Wem du die Verfügungsgewalt gegeben hast, die Schlüssel abgegeben hast, von deinem Haus, von deiner Wohnung, von deinem Privatleben, wem du dich ausgeliefert hast, dem du Recht gibst, du hast Recht und du hast Recht. Beide können nicht Recht haben. Einer kann nur Recht haben und einer hat Unrecht. Wem du Recht gibst, der herrscht über dich. Gott will also freie, selbstständige Menschen. Ich leg dir vor, also selbst Israeliten sind nicht gezwungen, ins gelobte Land zu gehen. Die sind nicht gezwungen worden, das Land einzunehmen. Die hätten auch wieder zurück nach Ägypten gehen können. Ich leg dir beides vor. Also beides liegt vor dir. Und du hast die freie Wahl. Was Gott möchte, ist selbstbewusste Menschen, die wissen, was sie wollen. Und solange du das nicht weißt, solltest du auf deine Knie gehen und so lange bitten, Herr, zeige mir, was Gott von mir will. Was ist das Richtige? Und was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Was ist richtig und was ist falsch in meinem Leben? Dein freier Wille ist dein Schlüssel für dein Leben. Für meins auch. Und ich mache davon Gebrauch. Ich lasse mich nicht vergewaltigen. Ich lasse mir nicht die Pistole an die Brust setzen. Die können mich erschießen, aber das ist das Einzige, was sie tun können. Die können meine Seele nicht zerstören. Das, was Gott in meinem Leben gewirkt hat, die Erlösung können sie mir nicht nehmen. Sie können mich töten, das ist das Einzige. Aber sie können meine Freiheit nicht nehmen. So wie diese drei Jungs in Babylon, sie haben ihre Knie nicht gebeugt und es waren freie Menschen. Sie haben gesagt, und wir werden unsere Knie nicht beugen, Nebukadnezar. Kannst machen, was du willst. Kannst nochmal 7-mal und nochmal 70-mal den Ofen heißer machen. Das wird nicht funktionieren. Selbst wenn du in die Hölle werfen würdest, wir werden unsere Knie nicht vor dir beugen. Du siehst also, das ist, was Gott will. Dass du deinen Willen durchsetzt und verwirklichst. Und dein Wille ist auch gleichzeitig dein Gottes Wille. Mit diesem Schlüssel also, dem freien Willen, mit dem schließt du dich auf, dein Leben, und mit dem schließt du dein Leben zu. Wenn du nicht willst, bitteschön. Wer nicht will, der hat es schon. Du nimmst also dein Leben bewusst in der Hand und dann trägst du auch die Verantwortung. Und dann kommt noch hier, ich muss büßen. Du trägst die Verantwortung für das, was du dir eingebrockt hast. Mit deinem Willen, freien Willen. Gott zwingt dir seinen Willen nicht auf. Und das betone ich. Verstehst du, du musst das tun, was ich dir sage. Das macht der Teufel. Der Teufel zwingt den Menschen den Willen auf. Und Dämonen zwingen den Menschen ihren Willen auf. Geh schnell, bring das und so weiter, mach das und so weiter. Und vergewaltigen die Menschen. Dämonen vergewaltigen nach Strich und fahren die Menschen. In welcher Form auch immer. Aber Gott wird niemand vergewaltigen. Er sagt, prüfe, ich lege dir beides vor. Das Leben und den Tod. Du kannst wählen. Gott hat Adam nicht vergewaltigt und Eva auch nicht. Wählt, ihr könnt von dem Baum essen oder könnt es auch lassen. Ihr habt die Wahl. Aber der Mensch hat auf den Teufel gehört und nicht auf Gott. Und sie haben sich manipulieren lassen. Und wofür du dich entscheidest, was du verstehst, begreifst und was du suchst, das wirst du finden und auch dich dafür entscheiden. Und du wirst auch dafür stehen, gerade stehen. Gott wird dich nie vergewaltigen. Er sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Folgt mir, hört auf mich, gehorcht mir. Jeden Menschen gibt es nur einmal, also du bist einmalig und ich gibt es nur einmal und du lebst nur einmal. Glaube nicht an Reinkarnation, das ist der größte Unfug. Reinkarnation, dass du noch einmal auf diese Erde kommst und noch einmal das Gleiche probieren darfst und noch einmal von vorne anfangen kannst. Das ist nicht möglich. So wie du dich entwickelt hast, wie du gelebt hast. In der Bibel heißt es, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht Gottes. Das heißt, er muss sich vor Gott stellen und verantworten und dann Rechenschaft abgeben. Und dann geht's weiter, dann geht's wieder weiter in einer anderen Dimension und nicht mehr hier zurück auf diese Erde. Dass du nachher nur noch als Kaninchen vielleicht noch kommst oder eine Schnecke oder was weiß ich, ein Vogel, sowas gibt's nicht. Dass du nach irgendetwas abarbeiten kannst oder in irgendeiner anderen Form vielleicht dann als Frau oder als Mann. Das ist alles Wunschdenken, frommes Wünschen, aber religiöses Wünschen. Das wäre schön, dass ich noch einmal von vorne beginnen könnte. Du kannst jetzt von vorne beginnen. Du kannst heute mit Null beginnen und dann geht's nachher weiter. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, einmalig. Gott hat seine Eigenschaften und Qualitäten ihm übergeben. Jeder Mensch hat seine eigenen Fehler. Er darf sie haben. Und Gott benutzt sogar die Fehler deines Lebens, um daraus das Beste zu machen. Gott benutzt deine Fehler. Siehe Petrus. Wie viele Fehler hat der gute Mann gemacht? Ich freue mich, dass es ihn in der Bibel gibt. Dass nicht nur der heilige Apostel Paulus in der Bibel ist, sondern unser Bruder Petrus. Mit seinen Höhen und Tiefen. Immer mit dem Schlappmaul. Immer, Herr, ich bin dabei. Und als er dann soweit ist, dann, ich kenne nicht, weißt du, Mädel, wovon sprichst du? Du verwechselst mich mit irgendjemand. Du siehst also Petrus mit seinen Fehlern. Herr, heiße mich, ich komm. Und dann geht er und Halleluja, Jungs, guck mal, ich glaube und ihr glaubt nicht, ihr habt keinen Glauben. Guck mal, meinen Glauben, ich kann auf dem Wasser mit Jesus gehen. Und dann kommt eine große Welle. Und unser Petrus ist weg. Und du musst ihn suchen, wo steckt er jetzt? Aber Gott liebt diesen Mann. Dann sagt er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja! Und dann 5 Minuten später, vielleicht, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt Jesus, Satan, hinter mir. Du siehst also, wie zwiespältig er doch ist. Beides steckt in ihm drin. Und Gott liebt diesen Mann und macht ihn sogar zum Stammapostel oder Hauptapostel und Führer der Gemeinde. Also die Welt braucht Menschen, die zu sich selber stehen, die zu Gott stehen, die auch gelernt stehen. Denn die gehören zu deinem Leben, so wie deine Augenfarbe und deine Hautfarbe, die gehören zu dir. Haarfarbe kann man heutzutage nicht mehr sagen. Oder nicht mehr so. Aber Augen und Hautfarbe, das kann man noch sagen. Viele Menschen denken also, ja, für mich gibt's noch einen Satz. Also wenn ich weg bin, macht jemand anders weiter. Nein, das, was du kannst, kann niemand anders. Oder nicht so, wie du es kannst und machst. Viele Menschen leben ein Leben in der Schublade, kapseln sich ab, so wie die Chinesen bauen dann eine 6000 Kilometer lange Mauer. Nur wir, das Reich der Mitte. Nein, du bist individuell, wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Wir sind zwar da, aber wir sollen unsere eigene Identität finden. Wer bin ich? Vorurteile sind solche Schablonen, solche Schubläden. Vorurteile sind schlimmer als die schlimmste Sünde. Ich habe wirklich das so auch gemeint, wie ich gesagt habe. Sünden können vergeben. Aber Vorurteile müssen zerstört werden. So ein Vorurteil. Du bist was Einmaliges. Ich lege dir beides, Leben und Tod, vor. So dieses Klischee-Denken engt uns ein. Vorgefasste Meinungen nehmen uns gefangen. Also lebe in der Freiheit. Triff eine Entscheidung. Mein Vater hat das schon so gemacht, mein Großvater. Das ist also, liegt bei uns in der Familie im Blut. Vergiss diese ganzen Flüche und Verdammungen, Verwünschungen. Du bist eine extra Person und du kannst eine Entscheidung treffen. Ich werde nicht so machen wie mein Vater. Und ich werde nicht so handeln wie meine Mutter. Viele sind gefangen durch ihre eigenen Worte. Geist der Festlegung. Haben sich festgelegt und das sind ihre Vorurteile. Und das ist, wovon du dich bekehren musst. Das ist, was du aufgeben musst. Deine Vorurteile, dein Klischee-Denken, deine vorgefassten Meinungen, deine Festlegungen. Also ich kann nicht mehr gesund werden, ich kann nicht mehr geheilt werden, mir kann niemand mehr helfen. Das ist eine Festlegung und ich kann dir schon schriftlich geben, es wird so sein. Es wird so sein, du sagst es. Mit unseren Worten, sagt uns die Heilige Schrift in Römer 10, werden wir verdammt und mit unseren Worten werden wir gerechtfertigt. Deine Worte. Also du hast die Freiheit und die Freiheit, das liegt nicht so weit. Die liegt vor deiner Haustür, die liegt in deinem Mund. Deine Freiheit wird von deinen Worten bestimmt und dirigiert. Worte sind Mächte. Mit Worten kannst du dich verdammen oder erlösen und befreien. Weißt du, dunkle Worte, negative Worte, böse Worte, die können dich runterziehen. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Was soll's? Nimm einen Strick und häng dich auf. Das ist das Beste, was so passieren kann. Dein Leben hat keinen Sinn, denn du gibst deinem Leben den Sinn. Du bestimmst dein Leben. Also mit mir. Also ich muss so dahin leben, so dahin vegetieren. Wenn du dich so festlegst, David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Das sind auch die Mauern der Festlegung, die man so um mich herum gebaut hat. Und zum David haben sie gesagt, David, du kommst in Jerusalem nicht rein. Und dann steht der König, der Jebusiter König, und sagt, David, weißt du, Lahme und Blinde werden die Stadt verteidigen. Und du kommst nicht rein. Und selbst, wir müssen uns gar nicht anstrengen. Du kommst nicht rein. Und was ist passiert? David hat Jerusalem eingenommen. Der Teufel möchte nicht, dass du siegreich bist. Und er hat einen Schacht gefunden. Und über diesen Schacht kamen seine Soldaten, unser Joab, vorne an. Was es auch immer heißt, Joab, übersetzt den Namen, du wirst sehen, also wie lebt man siegreich? Über einen Schacht. Und weißt du, hier über einen Kehlkopf. Da nimmst du ein oder du verlierst. Beides lege ich dir vor. Mit deinen Worten wirst du verdammt, mit deinen Worten wirst du selig gesprochen. Leben und Tod liegt vor dir. Worte können uns stärken und nützen, aber Worte können uns auch schaden, schlagen und stechen. Das kann auch alles das mit den Worten passieren. Worte können einen Menschen zerbrechen. Worte können graben und wühlen und etwas aufwühlen oder kann auch kühlen, besänftigen. Worte können eine Seele zerfetzen und auseinanderreißen, aber Worte können auch Frieden und Freude schenken, alles mit Worten. Freiheit liegt und hängt von deinen Worten ab. Deshalb, bevor du rauskommst aus dem Gefängnis, überleg einmal, was du den ganzen Tag quasselst. Was du überhaupt redest. Und wir müssen, jetzt kommt wieder das Wort Buße, wir müssen Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort. Über jedes unnütze Wort. Sind die Worte, die du so an den Tag legst, sagen wir mal, 2000, 3000 Worte am Tag, sind das nützliche Worte oder unnütze Worte? Beides liegt vor dir. Du kannst beides sprechen. Du kannst sagen, ich kann nicht, oder du kannst sagen, ich kann's. Und das, was du sagst, das stimmt. Worte können dich binden oder können dich befreien. Worte können Tränen trocknen oder Tränen verursachen. Worte können einen krank machen oder einen gesund machen. Beides geschieht durch über Worte. Das liegt alles an dir. So, stehst du schon über deine Worte? Hast du deine Zunge unter Kontrolle? Über deine Worte? Und deshalb ist es am besten, wenn du morgens den Tag beginnst und sagst, lobe den Herrn, meine Seele. Und einfach Gott lobst und preist. Und dann immer positiv redest. Und wenn du das nicht kannst, dann nimm meine Proklamationen und versuch es mal. 21 Tage, wenn du 21 Tage die morgens, mittags und abends gelesen hast, ich bin überzeugt. Ich lese sogar selber. Und das nach 40 Jahren. Und das motiviert mich selbst. Ich nehme das auch als Wort Gottes für mich persönlich. Und denke positiv. Rede positiv, lebe positiv. So wie du redest, so denkst du, oder so wie du denkst, so redest du und so lebst du auch. Weißt du, was Gott über dich sagt? Denk nur an lieben Gideon, du streitbarer Held. Weißt du, Gott kümmert sich nicht um die Meinung der Leute. Und das ist Freiheit. Weißt du, was Gott über mich denkt? Und ich habe schon gesagt, dein Fingerabdruck ist extra, dein Augeniris ist extra. Und du hast so viele Extras. Und finde die ganzen Extras in deinem Leben, die nur du hast und nicht einmal deine Zwillingsschwester und dein Zwillingsbruder, nur du. Und dann wirst du merken, dass du dich gar nicht um die Meinung der Leute groß kümmern musst, was die anderen denken. Wichtig ist, was denkst du? Und was sagst du? Wichtig ist, was du für eine Meinung über dein Leben hast. Viele Sklaven sind... Viele Menschen sind Sklaven der menschlichen Meinung, der öffentlichen Meinung, der Medien. Leute reden und versuchen dich dann irgendwo in eine Schublade zu zwingen, da bist du ein Sklave. Das hat der Pfarrer gesagt so, das hat der Kanzler so gesagt, das hat der Professor so gesagt und so weiter. Und dann bist du schon in einer Schublade irgendwo. Lass dich nicht in Schubladen zwingen. Weißt du, du hast einmal Fehler gemacht und was? Was ist das, wenn du einmal Fehler machst? Was ist es, wenn du 10-mal Fehler machst? Thomas hat einmal gezweifelt und sind die Menschen. Du siehst, wie dumm die Menschen sind. Einmal hat er gezweifelt. Ich glaub's nicht. Also, weißt du, bis ich nicht sehe und meinen Finger in die Wunden Jesu lege, ich kann's nicht glauben, dass er auferstanden ist. Er hat nur ein einziges Mal gezweifelt. Und weißt du, was die dummen Leute machen? Gleich ein Etikett. Thomas der Zweifler. Aber ich glaube, dass der sogar gläubiger war wie mancher dieser Apostel, die geglaubt haben. Der ist sogar bis nach Indien und bis heute gibt es noch Thomaskirchen. Aber Petrikirche ist eine katholische Kirche draus geworden. Also du siehst also Thomas der Zweifler. Aber sofort schneller ein Etikett. Jemand verliert einmal den Überblick, verzweifelt mal, schmeißt alles hin. Also sagt, weißt du, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Du sollst dich nicht nach den Etiketten, was an der Flasche drin steht, sondern was da drin ist. Das ist ausschlaggebend. Jemand hat mal Krach zu Hause gehabt, weil krank war und sonst irgendwie. Weißt du, zum John Wesley, der Methodistenbegründer, da wollte einer zur Seelsorge kommen und hat gedacht, weißt du, ich habe so viele große Probleme zu Hause mit meiner Frau, also dieser Pastor. Und dann geht er und hört in Wesleys Haus so ein Krach, guckt durchs Schlüsselloch und sieht, und Frau Wesley war sehr korpulent, das war eine Vernunftsehe, und Wesley war nur ganz klein, über 1,50 Meter gerade so, dann zieht doch die Frau Wesley den Wesley durch den Boden in den Zimmer. Dann ist er hat nur gesehen, das war Seelsorge für den. So schnell nach Hause hier, dann sagt ich bin froh, im Vergleich zu meinen Problemen. Im Vergleich, zieht den durch den Boden und schimpft noch dabei. Sich gleich aufgeben. Weißt du, so viele Leute, wenn die Probleme haben, geben sie gleich auf. Bei uns stimmt zu Hause nicht oder jemand macht was Dummes. Ich habe einen Pastor gehabt, Bruder in Christus, ein ganz lieber Bruder, ihr kennt, ich nenne keinen Namen. Sein Sohn hat sich das Leben genommen. Was passiert? Er sagt, ich höre auf zu predigen, ich bin nicht wert, ich habe meinem Haus nicht vorgestanden und so weiter. Was kann der Vater, wenn sein Sohn sich das Leben nimmt? Das sind natürlich große Probleme gewesen, er hat alles probiert. Er ist mit dem Jungen spazieren gegangen im Wald und der Junge hat gebrüllt wie ein Hund und ein Tier und so weiter. Und irgendwann ist er draußen und dann springt er und nimmt sich das Leben, weil er die Schmerzen nicht mehr ertragen konnte. Weißt du, Gott weiß alles. Aber sofort dann hier kommt und du kannst Gott nicht dienen. Genau das ist, was der Teufel möchte. Er möchte dich in Misskredit ziehen. Aber wir sind zur Freiheit berufen. Wir lassen uns vom Teufel nicht unterkriegen. Und ich habe diesen Bruder ermutigt, ich sage, Bruder, du predigst und jetzt erst recht. Er sagt, ich kann es nicht, aber erst recht dem Teufel zum Trotz. Wir müssen dem Teufel zum Trotz arbeiten und dienen. Jemand sagt mal was Komisches und schon nennt man ihn Rebell. Oder jemand liegt mal daneben, verrechnet sich mal und so weiter und dann sagt er, weißt du, der ist ein Versager. Immer gleich Etiketten. Und deshalb sei du vorsichtig, mit Etiketten anderen zu verpassen. Und nimm nicht die Etiketten, die Leute dir verpassen. Nein, du bist ein Original, du weißt, was du bist. Jemand vergreift sich mal an seinem Gut oder an deinem Gut oder tut etwas Unrechtes und du nennst ihn gleich Dieb. Du weißt gar nicht, wie das alles zustande kam und wie das passiert. Und weißt du, immer so diese Etiketten. Jemand erfüllt nicht deinen Wunsch oder deine Vorstellung oder die Vorstellung einer Kirche, einer Denomination, dann nennt man ihn gleich einen Sturkopf. Ein Etikett. Oder er ist nicht so wie du und ich. Unverbesserlich ist er. Schon ein Etikett. Wir sind zur Freiheit berufen. Und wir sind jeder ein Original. Und manchmal benutzt Gott. Und manchmal braucht er solche Sturköpfe, solche Unverbesserliche. Schau doch die ganzen, was wäre Martin Luther? Wir hätten keinen Martin Luther, wenn er nicht so ein Sturkopf geworden und geblieben wäre. Bis zu seinen 95 Thesen da und sagt, ich mach das oder was es auch immer. Jemand betrinkt sich mal oder schaut zu tief ins Glas und du nennst ihn gleich Säufer. Wir wissen ja, wovon wir sprechen, oder? Verstehst du? Oder jemand bricht mal die Ehe, begeht mal einen Seitensprung und du nennst ihn gleich Ehebrecher. Oder wie Diana, die Camilla, ein Rottweiler. Verstehst du? Also, weißt du, das ist schon gleich, weißt du, so ein und was dann alles so für Folgen hat, was für eine Verletzung dann ausgesprochen wird. Jemand erzählt dein Geheimnis vielleicht womöglich weiter und du nennst ihn gleich Verräter und Verleumder. Und deshalb, wir sollen aufhören, diese Etiketten. Und wir sehen zum Beispiel, Judas Ischariot war ein Verräter. Und die Apostel haben nirgendwo genannt, guck mal, denk doch an Bruder Judas, guck mal, Judas der Verräter. Keiner geht darauf ein. Die haben vielleicht gebetet im Stillen. Die haben ihn durchgetragen und haben gesagt, der Herr muss mit dir zurechtkommen. Albert Einstein sagte einmal, es ist leichter, ein Atom zu spalten als ein Vorurteil. Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil. Deshalb, Vorurteile, befreie dich, und das ist, lebst du schon in der Freiheit, befreie dich von allen möglichen Vorurteilen, die man über dein Leben gesprochen hat. Und löse dich von allen Vorurteilen, die du über andere gesprochen hast. So vorgefasste Meinung. Lebst du schon in der Freiheit, frei von Etiketten, frei von Urteilen, frei von Festlegungen, frei von irgendwelchen Klischees? Die Amerikaner. Jetzt kommt's raus, dass die Geschichte vielleicht womöglich umgeschrieben muss. Jetzt haben nicht die Deutschen in Katyn die Leute erschossen, sondern die Russen. Verstehst du das? Jetzt kommt's nach 40, 50, 60 Jahren kommt die Geschichte raus. Und wer hat den Zweiten Weltkrieg angefangen? Oder wer hat es dazu alles geführt? Natürlich die Deutschen und natürlich der Adolf Hitler. Aber jetzt kommt langsam raus, dass Stalin schon lange vorausgeplant hat. Hitler kam nur ein bisschen zuvor. Und die Engländer haben schon geplant und der hat es spitz gekriegt. Also wann hat der Erste Weltkrieg, wer hat den Ersten Weltkrieg angefangen? Der Erste Weltkrieg ist 1870 verloren gewesen. Die Engländer, Krupp, Stahl und so weiter. Und es ging um Macht und Autorität. Also die Geschichte wird es an den Tag legen. Aber wir natürlich, wir leiden unter diesem Etikett Deutsche, was das für Verbrecher sind. Gott sei Dank, dass wir die Gnade gefunden haben bei Gott. Dass Gott uns gerechtfertigt hat und dass uns niemand anders rechtfertigen muss. Wer das Wort Gottes hat, das Rema, der spricht das, was Gott über ihn denkt, der hat Entscheidungshilfe, der weiß, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der Mensch ist was anderes, er sprengt den Rahmen, diese Schublade. Freie Menschen leben vernünftig. Warum sage ich das so? Sie gebrauchen ihren Verstand. Wer seinen Verstand nicht gebraucht, der ist nicht frei. Der immer, was denkst du drüber? Was denkst du drüber? Und alle Leute befragt und selbst keine Entscheidung treffen kann, der gebraucht seinen freien Willen nicht und noch viel weniger setzt er seinen Willen durch. Also freie Menschen gebrauchen den Kopf, das Herz und die Füße, den ganzen Menschen. Sie treffen selbst die Entscheidungen, sie sagen, was gut und schlecht für sie ist. Ich lege euch beides vor. Also Gott will, dass wir mündige Menschen sind und Entscheidungen treffen. Das will ich und das will ich nicht. Das will ich, das will ich nicht. Das will ich, da gibt es eine Werbung, dafür zahle ich nicht. Dafür zahle ich nicht. Du bestimmst selbst, was in deinem Leben Vorrang hat, Prioritäten und was nicht. Was du sagst, also das, weißt du, das interessiert mich nicht. Du bestimmst, was dich interessiert und nicht interessiert. Du setzt deine Entscheidung auch wirklich durch und verantwortest nachher. Und Gott wird dich eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Johannes, warum hast du dich so und so entschieden? Was war der Grund? Was denkst du, dass der Grund gewesen ist? Vielleicht sagst du, ich habe mich aus dem Bauch einfach entschieden. Ich habe nichts anderes tun können. Ich bin gezwungen worden. Wie viele Menschen sind gezwungen worden, bestimmte Entscheidungen zu treffen? Und sie können nichts dafür. Bin gezwungen worden. Aber dein Inneres sagt nein. Und sobald ich hier rauskomme, warte mal, bin ich nicht mehr hier. Steig gleich ins nächste Flugzeug und verändere die Dinge. So reagieren wahre Christen, die Freiheit haben, die sich überlegen und die Entscheidungen treffen. Und wir müssen lernen, nicht die Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. Wenn Gott dir etwas sagt, jetzt ist die Stunde, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist die Zeit des Handelns. Gott hat dich auf das Leben angelegt. Und deshalb, diese Teilentscheidungen, die sind nur nebensächliche Sachen. Weißt du, die Welt geht nicht unter, wenn du jetzt gerade nach Ägypten als Junge verkauft wirst. Oder wenn du gerade ins Gefängnis musst, wie der Josef. Wir haben noch 20 Jahre Zeit. Wir kommen raus und Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Josef wusste ganz klar, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Deshalb konnte er in Freiheit im Gefängnis die Freiheit Gottes genießen, konnte da Prophezeiungen bringen, konnte da dienen, hat sie gar nicht groß einengen lassen. Der Herr war mit Josef. Weil er wusste, Gott hat einen Plan. Und wenn du weißt, Gott hat mit mir, mit meinem Leben einen Plan, wirst du überall in Freiheit sein. Paulus strandet auf der Insel, kommt raus. Der Kapitän will die Mannschaft umbringen, sagt, tut nichts, wir machen das gerade ein Feuer und so weiter. Und dann kommt diese Wippe raus und krallt sich da an seine Hand fest und beißt sich und er schüttelt es ab. Die Dorfbewohner sehen, oh Mann, der Mann muss ein Schwerverbrecher sein. Das ist jetzt dem Meer entronnen und jetzt die Wippe hier. Was macht er? Schleudert weg. Er weiß, ich habe eine Berufung. Ich muss noch dem Kaiser von Rom mein Zeugnis ablegen. Dafür habe ich mich entschieden. Ich habe gesagt, und ich möchte vom Kaiser gerichtet werden und ich möchte von niemand anders gerichtet werden. Und er stand zu seiner Entscheidung. Und ich bin überzeugt, er ist sogar noch nach Spanien gekommen, weil er sich dafür entschieden hat. Du bestimmst dein Leben. Gott hilft dir dabei. Gott steht dir bei. Gott unterstützt dich. Und er sagt, gehe hin. Und da, wo du hingehst, da gehe ich mit. Also ich lege dir beides vor, Leben und Tod. Und das ist das Erstaunliche. Du kannst nach Ägypten gehen, Gott ist mit dir. Du kannst nach Spanien gehen, Gott ist auch mit dir. Und er geht mit dir überall. Und bringt dich überall wieder sicher und wohlbehalten nach Hause. Wir sind zur Freiheit berufen, zu einem Leben in Freiheit. Weißt du, für mich ist Freiheit eine Berufung, ein Beruf. Ein Beruf muss man tätigen, ausüben. Freiheit muss man ausleben. Und bei meinen Kindern habe ich das eine gelernt, die probieren immer, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Und das ist auch im Leben des Christen so, diese Phase, wo du testest, wie weit kann ich mit meinem Gott gehen? Wie weit erlaubt er mir? Wer sich zu Gott bekehrt, bekehrt sich zur Freiheit. Geschwister, das ist unser Beruf, unsere Berufung. Wer sich zu Gott bekehrt, der geht vom Satan weg, von der Sünde weg, vom Bösen weg, von den Negativen, von den Gottlosen, von der Finsternis. Er lässt alles zurück und er sagt, jetzt gehe ich mit Gott in die Freiheit. Zwar, ich habe nichts. Ich habe nichts mehr von der Welt. Die Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Das Erstaunliche ist, in dem Augenblick, wo du vom Teufel weggehst, wenn du in Satans Dienst irgendwo gewesen bist, Okkultes benutzt hast, besprochen hast, Geistheilerei oder welche okkulte Zeichen, in dem Moment, wo du sagst, ich sag mich Satan von dir los, ich kann dir sagen, es wird 7-mal schlimmer mit dir. Warum? Weil der Satan seine Hilfe dir nicht mehr gewährt. Jetzt lässt er dich hängen. Da wirst du sehen, mein lieber Freund, was du ohne mich machst. Er lässt dich hängen. Und ich erlebe es immer wieder, Menschen, die in okkulten Dingen verstrickt waren und dann sich vom Teufel gelöst haben, hat der Teufel sie aufgegeben. Du gehst. Es ist genau das Gleiche, wenn du nicht mehr zu dem Arzt gehst. Der Arzt kann dir nicht mehr helfen. Jetzt musst du einen anderen Arzt finden. Einen anderen Retter, einen anderen Helfer, einen anderen Partner, der dir zur Seite steht. Und das ist für mich der liebe Gott. Und der quält mich nicht. Der, weißt du, der Teufel macht so, der gibt dir 100 Euro, aber nimmt 10.000 gleich weg. Wir haben uns von den toten Götzen zum lebendigen Gott bekehrt. Und Israel ist aus Ägypten, aus der Sklaverei ausgezogen. Das erste Gebot, das sie gleich gekriegt haben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist ganz was Wichtiges. Dieses Gebot ist so wichtig. Du solltest die Gebote auswendig lernen. Aber hier, dieses Gebot ist so wichtig. Du sollst keine anderen Herren haben neben mir. Du sollst niemand anderen anhängen, niemand anderen verehren, niemand anderen dulden in deinem Leben, außer mich, außer Gott. Du sollst auf niemand anders hören als auf mich. Also, du sollst keine anderen Götter haben. Freiheit ist wie ein Beruf, das ausgeübt werden muss. Ein Beruf muss man lernen, und zwar von der Pike auf. Sich so langsam erarbeiten und einüben. Und dann wirst du die Sehnsucht, die du hast, wir haben alle von Gott her die Freiheit in unserem Herzen, so als Sehnsucht, als Wunsch, als Traum. Wenn ich nur wie ein Vogel wäre oder ein Schmetterling wenigstens. So von Blume zu Blume könnte ich springen. Warum? Freiheit ist was Göttliches, ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Hat das mit dem göttlichen Ebenbild zu tun. Und damit fängt das Menschsein auch an, dass du den Wunsch hast, frei zu sein, freie Wahl. Und ich leg dir beides vor, hat Gott gesagt. Im Paradies durfte der Mensch wählen, welchen Weg er gehen will. Den Weg der Schlange oder den Weg Gottes. Und du musst die Freiheit richtig verstehen. Freiheit ist, dass ich aus meinem Leben das Optimale mache. Weißt du, ich kann jetzt hier dieses Klavier mit Vorschlaghammer zusammenklopfen und zusammenschlagen und Brennholz draus machen und sagen, das ist meine Freiheit, ich kann damit machen, was ich will. Aber ich kann auch hinsetzen und anfangen, Bach und Beethoven und Mozart und was weiß ich, irgendeinen Künstler rausholen. Und das ist Freiheit, das Optimale aus dem Instrumenten, aus meinem Menschsein herauszuholen, das ist Freiheit. Kann natürlich mich auch aufhängen.
und meinen Körper zerstören. Oder ich kann aus meinem Körper, aus meiner Seele, aus meinem Geist das Optimale rausholen. Das liegt an mir. Freie Menschen sind auf sich selbst gestellt. Deshalb bist du schon wirklich frei. Sind selbstverantwortlich. Also ich tue grundsätzlich nur das, was ich verantworten kann. Und ich tue nichts, was ich nicht verantworten kann. Vor mir selber. Vor anderen ist mir egal. Aber vor mir selber. Kann ich das vor mir selber verantworten? Wenn ich eines Tages vor dem lebendigen Gott stehe und er sagen wird, mal du das, was hast du denn gemacht? Ich kann sagen, das und das. Ich habe so hab ich entschieden. Ich habe das für richtig gehalten. Leben und Tod hast du mir vorgelegt und ich habe mich für das entschieden. Das war für mich Leben. Als ich 60 war, hat mich jemand gefragt, was würdest du noch einmal anders machen? Und ich musste ehrlich sagen, dass ich kurz nachgedacht, aber meine Feststellung war, gar nichts. Ich würde genau so weiter leben, weil man trifft nur 2 oder 3 Entscheidungen in seinem Leben und alles andere sind nur Folgeentscheidungen der einen Entscheidung. Man trifft eine Entscheidung, das ist, ich entscheide mich für Jesus. Dann ist vielleicht die zweite Entscheidung, ich für meinen Partner oder Familie. Und die dritte Entscheidung ist vielleicht, wo werde ich wohnen? Das ist auch meine freie Entscheidung. Ich kann mich auch entscheiden, dass ich vielleicht auswandere. Aber ich habe mich entschieden, nach Berlin zu kommen. So, und alles andere sind Folgeentscheidungen dieser Entscheidungen, der lebenswichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und dafür stehe ich dann, dass ich nach Berlin gezogen bin. Und wir müssen bei uns selber anfangen, selbst etwas tun, denn Freiheit beginnt immer hier drin, im Herzen, in meinem Kopf. In meinem Geist, in meiner Seele. Eigentlich die Versammlung, die Gemeinde, hat das Wort Ekklesia, die Herausgerufene. Und die Ekklesia, die Gemeinde, bestand aus freien Bürgern, freien griechischen Bürgern. Das war die Ekklesia, die dann mit anderen zusammengearbeitet haben, lauter Freie. Sklaven waren nicht zugelassen bei der Ekklesia. In der Gemeinde Jesu sind Sklaven nicht erwünscht. Sie können eine Tür auffassen, an der Tür draußen stehen. Aber in der Gemeinde Jesus Sklaven. Und Sklaverei fängt schon an, wenn ich an Nikotin gebunden, wenn ich an Zigaretten gebunden bin. Zigarette ist Nikotin auch. Wenn ich an Alkohol gebunden bin, wenn ich an Drogen gebunden bin, wenn ich an Menschen gebunden bin. Weißt du, wir können Alkohol und das alles verdammen. Aber an Menschen gebunden sein ist genauso schlimm, wie an Drogen gebunden zu sein. Das ist kein großer Unterschied. Oder bestimmte Leidenschaften, wo ich gebunden bin. Was du immer tun musst. Hier in Berlin habe ich jemand kam nach vorne, also ich habe über Befreiung gepredigt und frage, was ist dein Problem, wovon soll ich dich lösen? Inforadio. Weißt du, ich muss morgens, mittags, ich muss alle 20 Minuten Inforadio hören. Vielleicht ist was Neues passiert. Weißt du, und jemand anders, den ich auch befreien musste, da, und sage, was ist da dein Problem und wovon möchtest du frei werden? Rote Bratwurst, weißt du, ich kann nicht vorbeigehen, ich muss an jedem Würstchenstand rote Bratwurst. Andere von Coca-Cola. Natürlich kriege ich jetzt Ärger wahrscheinlich von Coca-Cola, aber ich habe Leute auch von Coca-Cola befreit, weil das macht süchtig, Zucker macht süchtig. Also, es gibt so viel Suchtmittel und in so vielen, ich habe mich auseinandergesetzt mit Alkohol, sogar Kekse, die man Kindern verabreicht, da ist Alkohol drin und die machen Kinder süchtig und abhängig. Und das merkt man das gar nicht. Das sind nur ein paar bisschen Tropfen, nur etwas wenig, aber Leute werden süchtig gemacht. Und wir sind zur Freiheit berufen. Ich kann mal Gläschen trinken, ich kann mal eine Pfeife rauchen, wenn ich möchte und ich kann das alles, aber ich muss das nicht. Und alles, was du musst, und alle Ismen, Kommunismus, Faschismus, Sozialismus, Katholizismus, Protestantismus und weiß ich sonst noch was, das ist alles Menschenwerk. Du musst, alle Ismen. Wir sind zu Freiheit berufen. Und Freiheit ist ein Ideal, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Er kam, Petrus, komm und folge mir nach. Willst du mir nachfolgen? Ich leg dir beides, Leben und Tod, vor. Und weißt du, Jesus hat seine Gemeinde aus Freiwilligen aufgebaut. Jesu Armee ist aus Freiwilligen. Da ist niemand vergewaltigt worden. Petrus, du musst mir folgen! Sonst bratest du in der Hölle. Nein, Petrus hat keine Angst vor der Hölle gehabt. Und er ist auch nicht aus Angst Jesus nachgefolgt. Und weißt du, wenn du Gott aus Angst nachfolgst oder aus Angst vor der Hölle, lass es bleiben. Denn wir folgen Gott nicht aus Angst vor der Hölle. oder Fegefeuer oder irgendwelche anderen Märtyrer und Qualen. Nein, wir folgen Gott aus freien Stücken. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Und zwar, weil ich habe abgewogen, das und das. Und das war meine Entscheidung. Und ich habe mich nicht bekehrt aus Angst oder irgendwelche, wo ich mit meinem Leben nicht mehr zurechtkomme. Weißt du, das ist auch so eine Sache. Aus welchen Gründen bekehrst du dich? Weil du jetzt krank bist und nicht mehr zurechtkommst und nicht mehr weiter weißt und so weiter. Aus Verzweiflung. Nein, ich habe mich bekehrt, ich habe das probiert und das probiert und ich habe gemerkt, das ist das Beste, Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Auferstehung. Und habe mich für ihn entschieden. Niemand anders ist so gut wie Jesus. Und habe ich ausgetestet. Ich habe mal den Teufel probiert und habe mal Gott probiert. Und habe gemerkt, der Teufel ist ein Lügner durch und durch. Verlogen bis dort, bis geht nicht mehr. Und dann Jesus, er zwingt mich nicht. Er vergewaltigt mich nicht und er zwingt mich auch nicht. Du musst jetzt so glauben, wie ich das dir gesagt habe. Nein, ich kann mich überzeugen und ich kann mit ihm diskutieren. Weißt du, Leute, es gibt auch religiös vergewaltigte Menschen. Das ist auch keine Freiheit. Weißt du, du musst mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Nein, du darfst deine eigene Meinung bewahren. Und Jesus lässt sogar zweifeln, bis der Thomas sich selbst überzeugt, dass es so ist. Es gibt ganz wenig echte freie Menschen. Und wirklich wenig echte Menschen, die die Freiheit wirklich bekommen. Ich denke nur an die Israeliten, denen war nach kurzer Zeit nicht mehr die Freiheit das Wichtigste, sondern Brot und Wasser. Und wir wollen wieder zurück nach 3 Tagen. Ihr Bauch war ihnen wichtiger als die Freiheit. Für viele Menschen ist die Versorgung wichtiger als die Freiheit. Viele lieben die Bequemlichkeit, die Ruhe, weißt du, als die Freiheit. Also nach der Wende, ich habe in Frankfurt-Oder eine Gemeinde gehabt, und nach der Wende, da habe ich einige Ex-DDR- oder DDR-Leute, weißt du, war das alles so schön, da war alles vorgedacht, da hat alles die Partei geregelt, hat alles, da ging alles, da musste man hinkommen. Wir mussten nicht denken. Weißt du, der freie Bürger muss denken und Entscheidungen treffen, und er kann verlieren und er kann gewinnen. Jetzt weißt du das. Wir mussten alles planen. Bisher war es Planwirtschaft. Und jetzt müssen wir planen und denken. Also manche sind da wirklich fast verzweifelt. Und einige haben den Marx sich gewünscht und haben sogar noch ein Denkmal dem Marx wieder aufgesetzt. Jetzt hat man den Marx entfernt und dann hat man den Marx wieder hingestellt. Viele sind einfach zu faul, selbst zu denken und zu handeln. Zu faul, Entscheidungen zu treffen. Sie brauchen immer solche Vordenker, Vorbeter, Vorsänger. Weißt du, der freie Mensch braucht niemand, der ihm vorbetet, niemand, der ihm vorpredigt. Eigentlich die Salbung wird euch alles lehren. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, da ist die Salbung da. Freie Menschen sind kreativ. Trägheit ist das größte Hindernis für die Freiheit. Freie Menschen, die packen es an, die sagen, wir machen das Ding, wir kriegen das schon irgendwie hin mit Gottes Hilfe. Die gehen an die Sache ran. Also ich lege euch beides vor, Leben und Tod, und du kannst wählen. Der Teufel möchte, dass du dich behinderst und blockierst und dass du es nicht schaffst und dass du aufgibst und vor allem verzweifelst bei den Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten. Weißt du, du verzweifelst nicht an den großen Sachen. Das kannst du gar nicht, weil Gott mit dir ist, sowieso. Auch wenn du nicht Christ bist. Aber du verzweifelst an den Kleinigkeiten, an den Lappalien. Du sagst, was ist mit mir los? Und die Israeliten haben sich wieder gesehen, zurück zum Pharao. Ach, das war doch gut, wir haben unser Knoblauch gehabt und so weiter. Und hier, guck mal, was da, wo wir jetzt sind. Weißt du, wie kamen sie in die Sklaverei? Weißt du, der Teufel bringt, und das ist das Typische an den Israeliten, wir haben dieses Bild von den Israeliten der Bibel, es ist gut, dass wir das haben. Wie kommt man in die Sklaverei? Die Israeliten kamen nach Ägypten, nicht als Sklaven, die kamen als freie Menschen nach Ägypten. Hungersnot war da. Brot. Wir haben gehört, Brot gibt es in Ägypten zu kaufen. Und da ist einer, der Herr des Ägyptens, der hat Brot. Und die Not brachte sie in die Sklaverei. Deine Not bringt dich in die Abhängigkeit, wenn du ehrlich bist. Aber wo kommt die Not? Und weißt du, warum? Und ich sag dir etwas, was Gott mir so aufgeschlossen hat, als ich über dieses Thema nachdachte. Warum kamen die Israeliten in die Sklaverei? Nach 400 Jahren waren sie versklavt, bis ging nicht mehr. Weil sie nicht vorgesorgt hatten, die Israeliten. Hätten die vorgesorgt, Getreide gesammelt in der guten Zeit, dann die haben genauso gut geerntet wie die Ägypter. Aber die haben nicht vorgesorgt. Und warum haben sie nicht vorgesorgt? Weil sie keine Offenbarung hatten. Weil sie eine Sünde begangen hatten. Sie haben den, der die Offenbarung hatte, nach Ägypten verkauft. Josef. Den haben sie abgelehnt. Die wollten nicht, dass der über... Gott hat denen den Josef gegeben als Offenbarung Gottes, aber den haben sie verworfen. Sie haben die Offenbarung nicht angenommen. Ihnen fehlte Josef. Natürlich machte Josef Karriere in Ägypten. Er hätte genauso bei seinen Brüdern auch Karriere machen können. Und die wären nicht verhungert. Im Gegenteil, da wären die ganzen Ägypter gekommen und hätten bei den paar Israeliten Brot gekauft. Aber die haben den Diener Gottes abgelehnt, den Gott ihnen gegeben hatte. Den Botschafter Gottes. Hätten sie noch den Josef gehabt, hätten sie genug Getreide gehabt, dass sie sogar verkaufen hätten können. Aber Hungersnot war ein Werk der Sünde und des Teufels für die Israeliten. Und das brachte sie dann in Abhängigkeit zu Pharao. Sie waren nicht gleich am Anfang gleich versklavt. Sie kamen in das beste Stück Land. Du siehst also, Josef war so ein guter Kerl. Und er gab das beste Land, Gosen, den Israeliten. Er hat für sie gesorgt. Aber die haben nicht gesorgt, dass er bei ihnen bleibt. Sie haben sich an den Bruder versündigt. Und das ist, was sie zu Sklaven machte. Wie bist du in die Sklaverei gekommen? Denk drüber nach. Hast du dich irgendwo versündigt? An irgendjemand? Meistens an Bruder oder Schwester? Du musst die Liste Satans durchschauen. Satan möchte dich irgendwie so in die Falle kriegen. Mit Köder fängt man Mäuse. Er möchte dich kurz halten, dich versklaven. Er möchte dich von Gott trennen. Und dann lässt er irgendetwas passieren. Und du reagierst falsch. Stell dir mal vor, hätten sie den Josef in der Grube verhungern oder sterben lassen, die wären auch gestorben. Aber glücklicherweise kamen ismaelitische Kaufleute vorbei und haben den Josef noch abgekauft. Das war ihre Rettung, dass diese Ismaeliten vorbeikamen. Der moderne Mensch, weißt du, da steckt drin einen Prozess, da ist so vieles passiert. Und wir fragen uns, was wird uns die Zukunft bringen? Wir Deutsche, wir haben so viel Vorschriften. Weißt du, Karamellbonbons. Wie führt man Karamellbonbons ins Land rein und wieder raus? Das ist so einfach. Also, weißt du, die Deutschen haben 16.000 Vorschriften über Karamellbonbons, wie das zusammengesetzt werden soll, wie das reingeführt und wieder rausgeführt werden soll. Weißt du, wir wundern uns. Und wir, die deutsche Gesetzgebung, in aller Liebe. Aber wie werden wir deutsche Sklaven? Wir sind schon Sklaven. Wir haben mit dem Lissabon-Vertrag unsere ganzen Rechte an die EU abgegeben. Eigentlich unsere Kanzlerin, die kann einpacken und Brötchen backen, wenn sie will. Oder Hasen ziehen oder sonst was. Aber sie hat ihre Verantwortung an Straßburg und Brüssel abgegeben. Wir sind Sklaven und wir haben es nicht gemerkt. Und wir haben, nachdem wir unser Deutschmark abgegeben haben und Euro angenommen haben vor ein paar Jahren, haben wir unser Devisen, unser Geld abgegeben, unsere Währung abgegeben an Euro. Und wenn jetzt mal in Griechenland kracht, Spanien ist als nächstes, Portugal und Italien. In Italien, Little schreibt schon in Italien die Preise in Lire aus, rechnet schon um so und so viel Lire. Und es kommt bei uns auch, dass wir vielleicht wieder zurück zur D-Mark müssen. Aber wir haben unsere Mündigkeit abgegeben. Weißt du, das ist nicht nur, dass du einfach komm, schnell Handschellen und du bist Sklave. Langsam, so in Raten. Und wir sind in Raten bereits schon versklavt als Nation. Wisst man nicht, denken wir nicht und so weiter. Euro wird teurer werden, ist schon geworden. Wenn ich daran denke, ihr habt Hosen gekauft, hat 40 Mark damals gekostet, heute kostet 40 Euro. Und es ist zweimal so viel. Also das sind nur das Zeichen dahinter, dass es ist teurer geworden alles. Und wir haben so Stück für Stück unsere nationale Identität abgegeben, unsere Stärken, unsere Vorteile, unsere Autorität, unsere Rechte. Wir haben nichts mehr zu sagen. Jetzt nicht einmal Karamellbonbons kannst du mehr so vernünftig einführen. Nicht einmal das. Da brauchst du so viele Gesetze, da muss man auf alles Rücksicht nehmen. Und nur wegen dem Mammon, wegen der Wirtschaft. Die Israeliten sind auch nur deswegen so hin nach Ägypten gekommen. Sind wir wirklich frei genug? Sind wir wirklich frei genug? Kannst du deine Meinung äußern und sagen, was du denkst? Wenn du das sagst, fliegst raus vielleicht in deiner Firma. Kannst du dein Leben so leben, wie du leben möchtest? Kannst du deine Gaben so entfalten, wie du solltest? Ich frage das nur. Und meine Frage war, sind wir wirklich frei? Kannst du frei, so wie du solltest, über dein Leben verfügen? Oder kriegst du schon die Spritze, die du brauchst, schon verordnet? Kannst du so leben, wie Gott wollte, dass du lebst? So natürlich, so einfach? Wir sind zur Freiheit berufen, Kinder Gottes. Als Freie geboren, als Originale geboren. Und der Teufel macht uns zu Kopien. In Galater Kapitel 5, Vers 13 heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Und allein gebraucht nicht eure Freiheit zum Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Wir sind zur Freiheit berufen durch den Heiligen Geist. Man wird Sklave, wenn man die Freiheit nicht richtig gebraucht. Wenn du die Freiheit, die du hast, nicht nützt. Und weißt du, wenn wir die Freiheit nicht nützen hier in Deutschland, dass wir unsere Stimme erheben gegen Ungerechtigkeit, dann wird die Ungerechtigkeit siegen. Und dann wundern wir uns, dass das Unkraut so wuchert und Abtreibung und Homosexualität und all der ganze Schmutz, das wuchert. Wenn wir schweigen, schreit der Teufel. Und wenn wir schweigen, schreien die Steine, hat Christus gesagt. Also wir haben die Freiheit. Wenn wir nichts unternehmen, dann hat der Teufel freie Fahrt. Wenn man mit seinem Talenten nicht wuchert, dann verliert man sogar das, was man hat. Mit seinem Beruf, wenn man es nicht auslebt. Wenn man nur ans Konsumieren und Genießen denkt und an seine Vorteile denkt. Vorurteile, Vorteile. Wenn man nur an seine Vorteile denkt, Hauptsache wir. Hier heißt es, nehmt nicht zum Anlass für das Fleisch. Gebraucht die Freiheit. Nicht nur, dass du einfach so dahin plätscherst und dahin lebst. Man wird ein Sklave, wenn man die Freiheiten, die man nicht gebraucht, an andere abtritt. Das ist Entmündigung. Mach du das. Du kannst es besser wie ich. Und schon ist eine Entmündigung da. Wenn Gott dich befähigt hat, Mund aufzumachen, dann sollst du deinen Mund aufmachen. Wenn man nicht verantwortlich lebt, wenn man sich gehen lässt, wenn man keine Selbstkontrolle übt, wenn man die Zügel nicht fest in der Hand hat, wenn man seine Grenzen nicht beachtet und ständig über die Grenze, über den Strang geht und so weiter, wenn man nicht diszipliniert ist, keine Regel sich setzt, dann wird einem die Freiheit genommen und beschnitten. Dann fängt man an zu vagabundieren. Plötzlich, wo bin ich hingeraten? Und so geht man verloren. Verloren sein heißt auch, ich habe meine Freiheit verloren. Nicht nur Gott, sondern meine Freiheit. Mein gutes Leben. Nicht der Gesetzlose ist frei, sondern der, der nicht mehr den Schranken läuft. Freiheit bindet sich an ein höheres Gesetz, an Gott. Du kannst, und wir haben zwei Möglichkeiten, entweder uns an Gott zu binden oder an den Teufel. Dazwischen gibt's nicht viel. Musik bindet sich an das Gesetz der Harmonie. Das ist Musik. Oder ein Architekt, der kann nicht einfach sagen, ich baue ein Haus, ein Turm mit 800 Meter. Der muss ganz genau nach dem Gesetz der Schwerkraft sich richten. Und der, stell mal vor, ein Architekt baut ein Haus und sagt, mich interessiert doch Schwerkraft und die ganzen Gravitationskräfte. Ich baue so mein Haus, so wie ich will. Da wird, nach kurzer Zeit wird er vor einer Ruine stehen. Und er muss nach den Gesetzen der Schwerkraft achten. Und so auch der Christ. Nach höheren Gesetzen, nach kosmischen Gesetzen, nach göttlichen Gesetzen, nach ewigen Gesetzen. Ich lege dir beides vor. Um Freiheit zu genießen, oder Gesundheit zu genießen, oder Freude zu genießen, was auch immer du genießen möchtest, da brauchst du Gesetze, die von drüben kommen, von oben kommen. Alle anderen Gesetze verstümmeln dich und verkrüppeln dich. Römer 7, Vers 3. Es ist wahr, dass der Gläubige frei vom Gesetz ist, von diesem jüdischen Gesetz. Es ist wahr, dass der frei ist, aber du bist nicht gesetzlos. Du bist nur von diesem kultischen Gesetz frei. Aber wenn du unter Gott stehst, lebst du nach Gesetzmäßigkeiten. Und zwar ganz klar und ganz bewusst. Du lebst mehr im Gesetz, als du denkst, aber du tust es freiwillig. Wie ein Autofahrer, du guckst, dass du da durchkommst, auch wenn es noch so eng wird. Du lebst in Verbindung zu Gott, in Verbindung zum Heiligen Geist. Du fragst immer. Du bist in Gott verankert und du lässt dich vom Heiligen Geist leiten und sagen. Das ist also dieses Gesetz. Du lebst nach einem höheren Gesetz. Bist Gott verpflichtet und hörst auf ihn. In Römer Kapitel 6, Vers 7, Vers 18 und Vers 22, der Gläubige ist frei von der Sklavenherrschaft der Sünde. Er muss nicht mehr sündigen, er muss nicht mehr lügen, er muss nicht mehr all dieses Negative tun. Er ist von diesem Sklaven, von dieser Sklavenherrschaft der Sünde befreit, von dieser Macht der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über ihn. Wir haben in der Kinderstunde eine kleine Geschichte erzählt. Da ist ein Missionar in Afrika natürlich, ein Missionar, der hat zwei Diener. Ein junger Diener, der ist im Garten zuständig fürs Umgraben, Unkraut und so weiter und natürlich für das Kleinvieh. Und einen knorrigen, kantigen, bisschen bissigen, älteren Diener für die Küche. Und jetzt ist unser junger Missionar, also der Missionar geht weg und er sagt zum Jungen, Junge, ich sag dir eins, und das ist ein Gesetz schon, ich sag dir eins. Du darfst nicht auf die Gänse schießen. Da hat immer nur zu Steinschleuder am liebsten so immer auf die Gänse geschossen. Das hat der Missionar einmal irgendwo gesehen. Du darfst nicht auf die Gänse schießen. Wird gemacht. Der Missionar ist gerade weg. Was macht er? Da kommt so ein Gänsemarsch. Da kommen so Gänse und er nimmt seine Steinschleuder und zack, schießt ab und trifft eine Gans. Nimmt die Gans verscharrt ins Gebüsch. Niemand hat es gesehen. Der kommt nach Hause, in die Küche, dann sagt der alte, knorrige, kantige Diener, hol mal Wasser. Sagt er, ich muss nicht. Denk an die Gans. Der geht und holt Wasser. Und der setzt sich dann hin und befiehlt ihm ständig, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und immer mit dem Argument, denk an die Gans. Denn der hat es gehört, was der Missionar sagte, er soll nicht auf die Gänse schießen. Er konnte es nicht mehr aushalten. Da musste sogar den Boden schrubben und immer wieder denk an die Gans. Und der hat nichts mehr gemacht. Immer wieder nur, so hat er ihn geknechtet. Immer denk an die Gans. Er hat es nicht mehr ausgehalten, ist abgehauen. Er wusste, jetzt muss der Missionar langsam kommen, wartet einen ganzen Tag auf dem Bahnhof und der Missionar kommt und sagt, Mann, verzeih mir, ich kann nicht mehr. Du bist gerade weg gewesen, ich habe die Gans erschossen. Mit meiner Steinschleuder. Oh, ich habe es gewusst, du kannst dich nicht beherrschen. Okay, ist alles in Ordnung, vergiss es. Kommt nach Hause, wo warst du heute? Was hast du den ganzen Tag getrieben? Oder wo warst du? Denk an die Gans, sagt er, ich habe schon an die Gans gedacht. Der Missionar weiß alles. Und du siehst, die Macht der Sünde wurde gebrochen, indem man es bekannt hat. Das Gesetz der Sünde, da ist ein Gesetz übertreten worden, aber der hat es in Ordnung gebracht und kannst du ganz vergessen. Kannst du ganz vergessen. Wir sind nicht mehr unter der Sklavenherrschaft. Damit wir verstehen, was Sklavenherrschaft ist, denk an die Gans. Und du bist irgendwo schuldig geworden. Immer wieder dieses schlechte Empfinden, dieses schlechte Gefühl und so weiter. Und dann Abhängigkeit. Dieses schlechte Gewissen macht uns abhängig, weil wir irgendwann ein Gesetz übertreten haben. Aber durch Christus haben wir Vergebung, wir bekennen es ihm, wir sagen es ihm und wir sind frei von der Schuld. Und das ist etwas ganz Großartiges, frei von der Schuld, von Schuldgefühlen, von der Macht der Sünde zu sein. Das kann nur passieren, wenn du es ihm gesagt hast und er dir Vergebung gegeben hat. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19, der Gläubige ist frei von allen Menschen. Der Gläubige ist frei von allen Menschen. Du bist auch frei von mir. Und du bist auch frei von jemand anders. Der Gläubige ist frei von allen Menschen. Er gehört sich selbst und Gott und sonst niemand. Er dient nur sich selbst und Gott. Er sorgt für sich selbst und Gott. Das ist also, er ist frei von allen Menschen. Paulus sagt, ich kann haben und nicht haben, sein und nicht sein und. Er beschreibt nachher weiter, wenn man das noch studiert. Er sorgt für sich selbst und für Gott und er verantwortet sich selbst und Gott gegenüber. Er sagt, das ist und so und er hört auf sich selbst und auf Gott. Und gleichzeitig, der gläubige Mensch ist frei von allen Menschen und gleichzeitig, wenn ich dann weiterlese, dient er dadurch seinen Mitmenschen, weil er frei ist. Kann er ihm effektiv helfen, kann ihn ermutigen, kann ihn inspirieren, kann ihn beschenken, kann ihn unterstützen und so weiter. Er ist von Gott her befriedigt, erfüllt und so weiter. Er muss jetzt nicht mehr den Nächsten als Konkurrenz betrachten und er muss sich jetzt nicht behaupten und dem durchsetzen und zeigen und. Er hat alles, was er braucht. Der Mensch, der unter Gott steht, ist so gesegnet, ist so beschenkt, ist so glücklich, Er muss sein Fleisch nicht mehr befriedigen mit irgendetwas. Er kann jetzt sich verausgaben. Er muss nicht seinen Bauch versuchen zu füllen. Hauptsache mir bleibt was übrig. Nein, weil er so viel von Gott hat. Da fällt noch so viel ab für die anderen. Er muss jetzt nicht Ehre suchen. Hauptsache ich werde anerkannt, weil Gott ihn ehrt, weil Gott ihn anerkennt, weil Gott ihn liebt, weil Gott ihn schützt. Er braucht das alles nicht. Deshalb kann er dem anderen in Freiheit dienen. Er ist frei, hat die Hände frei, muss nicht sich an etwas festkrallen und festhalten. Weil er alles, was er hat, von Gott her bekommt, was er braucht und was er nötig hat. Jetzt kann er andere lieben, weil er weiß, ich bin so geliebt. Also, weißt du, das bisschen, was ich den anderen an Liebe gebe, das ist gar nicht viel. Also, der so voll von der Liebe Gottes, so beschenkt, so großzügig von der Gnade Gottes behandelt worden, dass er das dem anderen einfach frei gegenübertreten kann. Nimm's. Ach, ich hab's noch so viel. Weißt du, ich kann mich bedienen, ich weiß, wo es liegt. Verstehst du, was ich meine? Diese Freiheit? Wenn du in Gott reich bist, weil du so von Gott und von seinem Frieden, von seiner Freude erfüllt bist, deshalb regst du dich auch nicht mehr auf, wenn irgendwas mal schief läuft, wenn jemand anders eine Dummheit macht, kannst großzügig vergeben, weil du weißt, mir ist schon so viel vergeben worden. Dich kann niemand mehr verärgern, beleidigen. Weißt du, jetzt brauchst du keine menschliche Anerkennung, ob die dir danken oder nicht danken, das ist ja einerlei. Du weißt, Gott hat es gesehen, ich habe dem Herrn gedient. Ich habe für Gott gelebt, für Gott gewirkt. Und er weiß, was er ist und wer er ist. Und er weiß, wer hinter ihm steht, er drückt ihn frei. Und das ist Freiheit, weil du von Gott beschenkt bist. Er hat keine Angst, verlassen zu werden, denn er weiß, die höchste Instanz über mein Leben ist der Herr. Und das gibt Freiheit, das verschafft dir Raum. Und der Herr sagt, ich will dir weiten Raum schaffen. Viel Platz, weites Herz. Er hat keine Angst, dass er irgendwo zu kurz kommen würde, jemand ihn vergessen, vernachlässigen oder versäumen würde. Weißt du, der wahre Mensch, der unter Gott steht und mit Gott lebt, der so von Gott befriedigt, dass er so einen Frieden ausstrahlt an andere, lebt furchtlos, ist in Gott geborgen, muss nicht um seine Anerkennung kämpfen, hat es nicht nötig. Weil Gott ihn anerkannt hat, in Gott getröstet ist, von Gott geehrt ist. Das ist die Fülle, aus dem die Kinder Gottes leben. Und das ist, was einem Freiheit verschafft. Freiheit ist, dass du aus der Fülle Gottes existierst, aus dem Reichtum des Herrn, aus den Gaben Gottes, aus dem Segen des Herrn. Ich lege dir Segen und Tod vor. Beides liegt vor dir offen. Weißt du, zuerst einmal ist Sklaverei. Das ist dieser Ist-Zustand. Bist du wirklich frei, ist mein Thema. Hast du dieses sklavische Denken schon abgelegt? Israeliten haben immer noch sklavisch gedacht, ägyptisch gedacht. Ach, wären wir bloß drüben geblieben. Hätten wir bloß nicht die Wende, hätten wir bloß nicht die Vereinigung gehabt, hätten wir bloß nicht die Revolution gehabt, hätten wir bloß nicht die Reformation gehabt, hätten und so weiter. Nein, sei froh, dass wir das alles hatten. Aber jetzt geht's weiter. Und wir müssen dieses sklavische Denken loswerden. Und dazu brauchen wir die Wüste, die Führung dort. Dazu brauchen wir übernatürliche Führung, die Wolkensäule. Dazu brauchen wir diese übernatürliche Versorgung. Brauchen wir das Eingreifen Gottes, müssen das neue Gesetz Gottes lernen, müssen wieder das Heiligtum uns schaffen. Israel hat kein Heiligtum gehabt in Ägypten. Jetzt müssen wir in ganz neuen Gottesdienstformen lernen. Wie betet man jetzt richtig? Wie preist man Gott? Und dann wurde eine neue Gemeinschaft gegründet, Volksgemeinschaft, das Volk Israel. Und Gottes Gebote, am Anfang, als ich nur die Gebote, du sollst nicht, das sollst du vielleicht tun und das sollst wieder nicht. Ich habe gedacht, Mensch, das ist doch furchtbar, als ich so Christ wurde. Lauter die Gebote, ich habe auswendig gelernt, so für mich, diese Gebote, du sollst nicht. Ich habe gedacht, das ist schlimm. Bis ich irgendwo mal begriffen habe, wie es richtig heißt, der Mensch, der unter Gott steht, hat keine anderen Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, bricht die Ehe nicht, das ist nicht nötig. Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, der begehrt nicht was seines Nächsten. Der hat so viel, dass er es gar nicht braucht, der kann es noch geben. Der Mensch, der unter Gott steht, hat Ruhe, hat heiligt den Feiertag, hat Zeit zum Feiern, hat Zeit, sich zu freuen. Der Mensch, der unter Gott steht, und das ist das große Geheimnis, der Mensch, der unter Gott steht, ist frei. Und das ist, was uns befreit. Die Gebote Gottes engen uns nicht ein, sondern im Gegenteil, die bauen so eine Mauer zwischen mir und dir. Ich soll nicht begehren, was du zu Hause im Kühlschrank hast. oder auf der Bank. Oder sonst was. Ich soll das einfach lassen. Gott versorgt mich. Verstehen wir uns? Wir sollen uns nicht begehren. Gott regelt unser Verhältnis zuerst mal zu ihm, dann zueinander, zu uns selbst, zur Natur, zum Land. Und ich denke, das ist auch wichtig. Israel hat diese Gesetze bekommen für das Land, was wir essen, nicht essen sollen. Bei den Kindern Gottes ist alles wunderbar geregelt. Um das nicht groß hingeschrieben an der Wand, Hausordnung. Das spürt man irgendwo drin. Das ist so. Weiter kannst du nichts machen. Jesus, der Herr sagt im Alten Testament, ich will euch ein neues Gesetz geben in euer Herz. Lebst du schon nach dieser Freiheit, nach diesem Herzensgesetz? Nach der Liebe? Weißt du, was, wenn Liebe da ist? Augustinus, der Kirchenvater, sagte einmal, liebe Gott von ganzer Seele und so weiter, du kennst ja dieses Gebot, und dann deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. Du bist immer richtig. Liebe. Liebe Gott von allem, von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemütskräften, und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht mehr als dich selbst, sondern wie dich selbst. So wie ich mich liebe, soll ich auch meinen Nächsten lieben. So wie ich mir was wünsche, so soll ich dem auch das Gleiche wünschen. Nicht mehr und nicht weniger. Und viele Menschen verpassen das. Sie lieben den Nächsten mehr als sich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie. Dieses Wie ist so wichtig. Und das soll, dein Nächster soll nicht ein Götze für dich sein. Wichtiger als du und wichtiger als Gott. Und so vielen Menschen, da ist der Nächste wichtiger. Ach, jetzt kommt Besuch. Weißt du, was ich mit meinem Besuch mache? Ja, in Stuttgart. Ich habe meine Besuche so geregelt. Die kamen immer kurz vorm Gottesdienst. Ich habe gesagt, wir haben Versammlung, ich gehe in Versammlung. Könnt mitgehen oder könnt warten, bis ich komme. Da drüben ist ein Café. Und ich habe manchmal meine Besuche, meinen Schwager und so weiter, die wollten mich uns unbedingt immer abhalten vom Gottesdienst. Der Teufel weiß, wer dich vom Gottesdienst abhalten kann. Und ich habe das so gesagt, könnt drüben in den Kaffee gehen, wenn ich dann zurückkomme, dann können wir zusammen reden. Du musst deine Besucher erziehen. Du musst deine Nächsten erziehen. Denn für dich geht Gott und du voran. Und dann kommt der Nächste erst. So, im Alten Testament noch ganz schnell. Im Alten Testament gibt es keinen Begriff für Freiheit. Also manche Leute sind da schockiert und sagen, ja, im Alten Testament habe ich nichts gefunden von Freiheit. Du wirst im Alten Testament nichts von Freiheit finden, aber du wirst viele Befreiungsgeschichten finden, wie Gott befreit hat. Weil wahre Freiheit ist kein Zustand, sondern es ist ein Geschehen, ein ständiges Werden. Du wirst von Tag zu Tag freier. Und als Gott die Gesetze verkündigt in 2. Mose 24, 7, da sagt Israel, wir wollen es tun und hören. Das ist Freiheit. Wir wollen es tun und wir wollen es hören. Und vor jedem der Gebote steht die Erinnerung, was Gott schon an Befreiung geschenkt hat. Und denk einmal an deine Befreiung. Wo hat Gott dich schon befreit? Von was? Von der Steifheit. Jemand kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, ich muss ein Zeugnis geben. Ich kann seit neuestem die Hände beim Beten hochheben. Er hat es befreit worden von Verklemmung. Viele Menschen brauchen Befreiung von Verklemmung. Wir machen uns nur wieder unfrei, wenn wir uns auf die Gesetze Gottes nicht berufen oder verlassen und nicht tun. Wenn wir anfangen zu schielen, da hat er schon wieder mehr wie ich. Da hat schon wieder einen neuen Wagen. Da hat schon wieder das und so weiter. Wenn wir begehren, was der andere hat. Du verlierst den Schutz Gottes. Du gibst deine Sicherheiten auf, wenn du anfängst zu begehren. Und damit kommt der Teufel. Hast du schon gesehen? Wir haben ein schönes Stück im Lesebuch, Schullesebuch gehabt, das werde ich nie vergessen, da mit Bildern, da geht ein Hund über eine Brücke und hat einen Knochen im Maul. Und dann guckt er übers Wasser und er sieht, dass dort auch ein Hund mit dem Knochen ist. Und er lässt seinen Knochen los und springt und holt ihm den Knochen, will den Knochen nehmen. Was ist? Sein Knochen ist auch weg. Aber so sind viele Gotteskinder. Der Teufel blufft sie und blendet sie und sagt, guck mal an. Gott hat alles in dein Leben hineingelegt, dich zur Freiheit erschaffen, dass du die Welt Gottes gestaltest und formst und so weiter. Das, was Gott vorher gemacht hat, das sollst du jetzt als Mensch tun, in Freiheit, in Freiheit. Du sollst das Paradies bebauen, pflegen, gärtnern und was auch immer ist. Du hast Gestaltungsfreiheit. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir unsere Gestaltungsfreiheit nehmen, die Gott uns gegeben hat im Garten Eden und in unserem Leben als Kinder Gottes. Die Sünde, wir sollen über die Sünde herrschen und nicht die Sünde soll uns beherrschen. Ich lege beides für euch vor. Leben und Tod, Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen auch leben können. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und hänge an ihr und du wirst leben. Menschen können Ja und Nein sagen. Gott will, dass man freiwillig ihm gehorcht. Freiwillig ihm nachfolgt. Echte Freiheit beginnt immer in dir selbst. Ob ich dem zustimme oder ablehne. Sobald die Seele diese Freiheit erlebt hat, diese geistliche Freiheit, ich bin frei, Gott zu dienen oder Gott abzusagen. Du kannst das beides tun, Gott anzunehmen und Gott abzulehnen. Aber das hat Auswirkungen, Konsequenzen. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Deine Seele entscheidet als erstes, nicht dein Körper und nicht dein Geist. Deine Seele. Ich lege euch beides vor. Es geht dir so, wie deine Seele ist. Heilung passiert zuerst in der Seele. Befreiung passiert erst in der Seele. Was nützt es, wenn ich dir eine Entwöhnungskur von Zigaretten oder Drogen und sonst was verpasse? Das muss in der Seele passieren, das muss dir einleuchten. Das ist Shit, das ist Unsinn, das macht mich kaputt, das ruiniert mich, das zerstört mich. Wenn du das begreifst in deinem Inneren, und Gott will das nicht. Also für mich war es immer ganz einfach, Gott will das nicht. Und meine Befreiung von Zigaretten war ganz einfach. Der Pastor sagte, was ist dein Problem? Dann sage ich, rauchen. Und dann sage ich, das lösen wir ganz schnell. Bist du Kind Gottes? Ja. Wohnt Jesus in deinem Herzen? Ja. Bist du wiedergeboren? Ja. Ich war fertig und sagte so, du darfst rauchen, eine Zigarette für dich und eine für Jesus. Auf Wiedersehen, Gott segne dich. Der Nächste bitte. Das war meine Seelsorge, meine Befreiungsaktion. Und dann bin ich losgegangen, habe meine Zigaretten rausgeholt, angezündet, meine Zigarette verraucht und das habe ich so genossen. Und dann gehe ich weiter, aber das hat so gut geschmeckt, dass ich noch die zweite nehmen möchte. Die zweite ist für Jesus, das hat er mir gesagt. Und dann zünde ich an. Nein, ich kann mir Jesus da in Palästina mit der Zigarette nicht im Maul vorstellen. Ausgelöscht, wieder eingesteckt. Die Jesus-Zigarette habe ich bis heute noch nicht verraucht. Die ist noch fällig. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, Jesus mit dem Glimmstängel. Konnte ich mir vorstellen. Immer wieder angezündet. Immer wenn der Teufel kam und nicht mehr dran gedacht, wieder rausgezogen. Und nein, Jesus raucht nicht. Weißt du, was da passiert? In meiner Seele passiert das Wunder. Meine Seele hat es begriffen. Jesus macht das nicht. Und für mich war so eine Antwort. Ich brauche heute keine Bibel. Also ich lese die Bibel und ich liebe die Bibel. Aber ich brauche keine Bibel. Was würde Jesus tun? Dann weiß ich schon alles. Und was würde Jesus nicht tun? Weiß ich auch alles. Muss ich gar nicht mal. Weißt du, wenn du das fragen würdest, was würde Jesus tun? Geh mal durch, nimm dein Problem. Was würde Jesus in diesem Fall tun? Vielleicht wirst du geschockt. Sag, nein, das kann ich nicht. Das solltest du. Sonst wirst du nicht leben. Ich lege euch beides vor. Das heißt also, Gott legt uns jetzt sein Wort, diesen Jesus legt er uns vor. Was würde Jesus tun? Nicht, was sein Verstand tun würde. Und dein Bauch tun würde, was würde Jesus tun? Und was die Menschen dir sagen, was du tun solltest, nein, was würde Jesus tun? Jesus würde sagen, nachgeben, Mund halten, still sein, schlucken, vergeben und was weiß ich, was er noch alles machen würde, sowas typisch für Jesus ist. Zurückgehen, anderen Weg gehen, gar nicht nachdenken, Halleluja sagen, in den Tempel gehen und beten. Das würde Jesus machen. Ein Opfer bringen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der wäre sehr großzügig, nicht so kleinkariert wie die Spießbürger unserer Tage. Die Seele bekommt den Schlüssel, und zwar durch Jesus. Wie viele ihn aufnahmen. Du bekommst so Autorität und so Macht, sodass deine Gefängnistüren von selber aufgehen. Du bekommst in die Freiheit. Viele haben Angst, Vorbehalte, sind schüchtern. Und wir wissen ganz genau, du, das geht nicht ohne Kämpfe ab. Was würde Jesus tun? Also ich habe keinen großen Kampf gehabt. Immer wieder nur die Zigarette ausmachen. Und das ging den ganzen Abend. Und ich habe mich so geärgert, dass ich so schnell die erste geraucht habe. Ich muss es euch ehrlich sagen, das war so ein Kampf und die darf ich nicht mehr und kann ich nicht mehr. Was würde Jesus tun? Gott will von deinen Unterdrückungen befreien, den Tyrannen, diesen Quälgeistern oder Plagegeistern. Was ist, was dich ständig quält und plagt? Sind es die verletzten Gefühle in deinem Leben, diese verletzten Gefühle aus der Vergangenheit? Die kommen meistens nach 20 Jahren zurück. Die tauchen wieder auf irgendwie, werden ins Land gespült und plötzlich kommen diese Leichen wieder vor. Und bist entsetzt, dass es so ist. Du besitzt die Freiheit, dich so zu fühlen, wie du dich fühlen möchtest. Du hast die Freiheit. Und nütze diese Freiheit und mach davon Gebrauch. Niemand kann deine Gefühle verletzen, es sei denn, du lässt es zu. Es sei denn, du setzt dich bewusst diesen Sachen aus und du gehst auf zu. Was hat er gesagt? Und du fragst nach, anstatt du sagst, danke, Lob und danke, Jesus, und was würden sie tun? Und er zog seine Straße fröhlich weiter. Lass dich taufen, abwaschen und erledigen. Und abhaken. Dein Feind der Freiheit, weißt du, wo der sitzt? Hier, im Kopf. Da sitzt dein Widersacher. Wenn du tot bist, ist das Problem gelöst. Und das kannst du jetzt schon sterben, wenn du willst, ohne dass du dir einen Strick nimmst. Indem du sagst, Vater, Staub bist du, von Staub bin ich, Staub soll ich werden, Asche bin ich, Asche soll ich werden. Und das, was von dir ist, das befehle ich jetzt in deine Hände. Und jetzt sterbe ich. Und mich gibt's nicht mehr. Und wenn es dich nicht mehr gibt, kann dich niemand mehr beleidigen. Aber dich gibt's noch anscheinend. Und deshalb, du fühlst dich immer, wenn du gelobt wirst, geschmeichelt. Oder wenn du irgendwie negativ beurteilt wirst, fühlst dich gleich gekränkt. Du besitzt die Freiheit. Die sitzt in dir drin. Und was machst du da draus? Du kannst so dich fühlen, wie du dich fühlen möchtest. Gut oder schlecht, mach ich's. Ich bestimme meine Gefühle selber. Man kann über seine Gefühle herrschen. Die Sünde liegt vor der Tür, Kain. Du aber herrsche darüber. Du kannst, wenn du es willst, du hast es in der Hand, du hast die Freiheit. Du kannst sagen, sobald ich hier rauskomme, weiß ich, was ich zu tun habe. Sobald ich rauskomme. Es liegt an dir. Du kannst einem die Sünde behalten bis in die Ewigkeit. Oder du lernst zu vergeben. Du kannst dich einer Sache so querstellen und sagen, das muss ich haben um jeden Preis. Vielleicht ist es gar nicht, dass du es haben solltest. Vielleicht will Gott ganz was anderes. Aber dein Dickkopf, dein Stolz, das haben die anderen auch. Das größte Problem bei uns Menschen ist unser Stolz. Aber wenn ich sage Nein und aufgebe, bin ich ja blamiert. Und da die meisten haben Angst vor Blamage. Du kannst alles so schleifen lassen, nichts unternehmen. Oder du kannst sagen, ich stelle mich dagegen. Du kannst dein Geld sinnvoll anlegen oder zum Fenster rauswerfen. Das liegt ja in dir. Du kannst die Zeit auskaufen oder die Zeit vom Fernseher oder sonst woanders vergeuden. Du kannst alles ausplaudern und ausplappern und so weiter. Du kannst etwas verschweigen. Dir wurde was gesagt. Das belastet dich womöglich. Du kannst einfach schlucken. Du kannst lösen und binden. Wir haben den Auftrag in dieser Welt, das ist Gottes Auftrag, lösen und binden. Und ich kann mich selber lösen und ich kann mich selber binden. Vom Geist der Festlegung habe ich am Anfang gesprochen. Du hast die Entscheidung. Du kannst am laufenden Band Versprechungen abgeben und keine halten. Und du wunderst dich. Du wunderst dich, dass du ein Versager bist durch und durch, weil du ständig Versprechungen machst, die du selber nicht hältst und gar nicht stehst dazu und gar nicht von dir sind. Da hat dir vielleicht womöglich jemand abverlangt. Sei doch ehrlich. Du kannst Prioritäten setzen, das ist mir wichtig und das ist unwichtig. Und du kannst deine Zeit bestimmen. Ich bestimme meine Zeit für ein Gespräch, wie lange ich mit jemandem sprechen will. Ich kann 10 Minuten und kann natürlich den ganzen Tag quatschen. Ich bestimme es. Mit einer Stunde bin ich fertig. Oder eine Woche. Und da bin ich immer noch nicht fertig. Und wenn ich nichts tue, werde ich nie fertig. Du bestimmst über deine Zeit. Du kannst deine Position verteidigen oder fliehen und aufgeben. Aber meine Bibel sagt, der Gerechte flieht nicht. Leben und Tod lege ich dir vor. Du kannst Opfer bringen oder die Opfer verweigern. Es hängt immer von dir ab. Du hast die Freiheit. Also werde wählerisch in deinem Leben. Beides liegt vor dir. Die Wahl, das ist dein Problem. Gott abzugeben, oder das mache ich schon. Und dann beißt du dir die Zähne aus und rennst dir den Kopf ein. Du hast die Wahl, weiter ein Sünder zu bleiben oder ein Heiliger zu werden. Das liegt bei dir. Die Heiligen, die haben alles losgelassen. Die haben gesagt, wir wollen nichts mehr mit diesem Zeugs haben. Ich war am Lago Maggiore in Italien und da war auf der anderen Seite, da waren wir einquartiert in so Ferienhaus und auf der anderen Seite war so ein Kloster. Und man hat uns erzählt, die Herren zu der Zeit damals waren so weltlich, so materialistisch, dass die einfach sich in diesem Kloster eingemauert haben und haben gesagt, wir wollen hier Heiliges sein. Wenn die Leute was wollen, sollen sie zu uns kommen, wir gehen nicht zu den Leuten. Natürlich ist auch eine Methode, eine Art. Die haben gesagt, wir sind hier, wenn jemand von uns Gebet braucht, die sollen hierher kommen, wir werden nicht zu den Leuten gehen. Und die Herren, wohl oder übel, die sind dann zu diesen Heiligen gegangen. Die haben sich dort eingemauert. Also im Kloster, wir sind hier für uns, wir wollen nichts mit der Welt. Wenn jemand was will, soll er nicht zu uns kommen. Du hast die Wahl. Das kannst du machen. Du hast die Wahl, auf dem Wasser zu gehen oder unterzugehen. Aufzusteigen oder unter zu tauchen. Wähle es so, wie Gott es wählen würde. Also beides lege ich dir vor, aber jetzt trifft die Wahl, trifft die Entscheidung, so wie Gott es tun würde, wie Jesus es tun würde oder der Heilige Geist von mir aus. Werde wählerisch, denn du hast die Freiheit dazu, sogar den Befehl. Stell deinem Leben hohe Ansprüche. Lieber einmal zu hoch als zu niedrig. Setz deinem Leben hohe Ansprüche, suche Qualität, heirate nicht jedem, der gleich um die Ecke kommt. Nimm nicht alles an, was dir die Leute anbieten. Du weißt nicht, ob es vergiftet ist. Wenn du die Leute nicht kennst, sei sehr vorsichtig. Vielleicht wollen sie dich umbringen. Der Teufel will es auf jeden Fall. Glaube nicht alles, was man dir sagt. Sei so kritisch. Du musst, wenn du etwas hörst, die Bibel sagt, prüfet. Prüfet, ob es sich so verhält. Laufe nicht jedem nach. Mach nicht überall mit. Das ist Freiheit. Weißt du, wenn du überall hinrennst, dann bist du ein Sklave von Großveranstaltungen oder Veranstaltungen. Deine Entscheidungen bestimmen auch die Resultate in deinem Leben. Die siehst du nachher nach einer Weile. Du hast die Wahl der Freiheit. Niemand zwingt dich. Niemand hat dich gezwungen, hierher zu kommen. Du bist hierher gekommen freiwillig. Wähle das Gute. Also du hast die Wahl zwischen dem Weg des Lebens und dem Weg des Todes, was ich euch vorgelesen habe. Wähle das Gute und frag dich, was ist das Beste für mich? Denn wenn du das gewählt hast und tatsächlich vielleicht daneben gelegen bist, dann sagen Gott, ich habe das alles Optimalste gewählt, das ich je hätte wählen können. Was ist gut für uns? Frag den Heiligen Geist. Wähle mit dem Gesichtspunkt Ewigkeit. Was ist gut für die Ewigkeit? Was zahlt sich in der Ewigkeit aus? Was ist gut für unser Leben und hier sogar für das Leben meiner Familie, für Generationen danach? Wähle das Gute. Was ist gut für meinen Dienst? Was bringt mich mehr nach vorne? Was blockiert mich? Was hält mich auf? Was stört mich? Was bringt mir mehr Freiheit? Wähle das Gute, wo ich mehr Entfaltungsmöglichkeit habe, wo ich mehr kreativ sein kann. Wo kann ich schneller wachsen und mich entfalten? Wähle diese Freiheit. Was bringt mich zu Gott näher? Welche Art? Wähle, du musst wählen, was bringt dich zu Gott näher? Oder was ehrt und was verherrlicht Gott? Wähle das Gute. Was ehrt Gott? Was würde Gott eine Ehre machen? Es ist nicht gesagt, dass 1.000 Euro Spenden Gott eine Ehre machen würde. Weißt du, was Gott mehr Ehre machen würde? Den Nackten zu kleiden, den Hungrigen zu speisen, den Gefangenen zu besuchen, den Kranken aufzusuchen und so weiter. Und was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Also du musst nicht gleich ganz tief in die Kasse greifen. Fang an mit kleinen Dingen. Freiheiten fangen mit kleinen Sachen an. Ein gutes Wort. Wähle das Gute und frag, was ist gut für die Allgemeinheit? Was ist gut für Deutschland? Die Partei zu wählen, die Partei oder für die sich zu engagieren, was würde unserem Volk sehr nützen und sehr förderlich sein und sehr gut anstehen? Was ist gut für unsere Familie? Wähle das Gute für die Familie. Willst du in einer Bruchbude wohnen, im Slum wohnen oder wo willst du, möchtest am liebsten wohnen? Du bestimmst den Wohnort. Was ist gut für unseren Geist? Und ich komme zum Schluss, Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, meine Brüder, natürlich auch Schwestern, im Übrigen, meine Brüder, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr ist, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Ich habe meine Freiheit, auf das meine Gedanken zu richten, was gut ist, was mich fördert, was mich verbessert, was mich veredelt, was mich bereichert. Ich treffe die Entscheidung. Und Gott hilft mir. Und Gott will dann alles, auch wenn ich trotzdem noch Murks mache, und ich mache Murks und ich stehe dazu, auch wenn ich noch Murks mache, er will, dass alle Dinge zum Besten dienen. Und er macht auch aus den vermurksten Situationen, da ist der liebe Gott ein Spezialist dafür, auch aus den vermurksten Situationen macht er immer noch das Optimale. Denk an Josef und seine Brüder und Ägypten und Sklaverei und Potiphars Haus und alles dort, was da passierte. Und Jakob und so weiter. Weißt du, auch wenn die Familie noch Unrecht gemacht hat und die Familie Jakobs hat, also die Mutter Rebekka war, die Frauen waren sehr schlecht. Die heiligen Frauen waren nicht die Heiligen. So, weißt du, die Rebekka war schuld, dass die Familie auseinanderkam. Der hat den einen bevorzugt und den anderen benachteiligt. Dem Jakob kocht sie das Mahl, das der Isaak gerne mag, der wusste schon den Geschmack und so weiter. Er hat den einen bevorzugt und gesagt, hör mal, der Vater will den Esau segnen, das ist doch der Falsche, du sollst den Segen kriegen. Das hat der liebe Gott gesagt und hat versucht, dem lieben Gott nachzuhelfen. Und du siehst also, diese menschliche Nachhilfe bringt nur Spannungen und Probleme. Das hätte nicht sein müssen. Und der Isaak wäre vielleicht sehend geworden in dem ersten Moment, wenn das passiert wäre. Gott hat ein Wunder getan. Aber du siehst, wie kommt Sünde? Und eigentlich der arme Jakob und der arme Josef müssen die Sünden von Rebekka ausbaden, von der Mutter. Die Mütter, die sind, weißt du, die Mütter sind gut, aber die Mütter sind auch manchmal ganz böse. Die bringen, denn der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser und reißt auch natürlich nieder. Und das war beim Jakob, der arme Jakob musste das alles, ist ihm nichts erspart geblieben. Aber Gott macht aus dem allen noch was Wunderbares. Aus der ganzen Familie, der Isaaks Familie und Esaus Familie und Jakobs Familie und sein ganzes Haus. Gott hat immer das Beste gemacht. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Du kannst machen, was du willst. Gott hat dich berufen, dich auserwählt und er kommt irgendwie da zurecht mit dir. Er kommt zurecht und deshalb verzweifle nicht, wenn es manchmal nicht so geht. Du hast die Freiheit, auch mal Gott zu überlassen. Und ich habe auch manchmal die Freiheit, manche Sachen, dann gut, das schaffe ich hier in diesem Leben nicht mehr, aber ich habe so ein langes Leben, die Ewigkeit liegt vor mir, das schaffe ich schon noch drüben, mit Gottes Hilfe, da geht's nachher weiter. Also was ich hier nicht erledige, und es gibt Dinge, die ich hier nicht erledigen kann und werde und nicht dazu komme, aber ich habe die Freiheit, das Gott zu überlassen. Und du hast auch die Freiheit, Gott abzugeben. Oder natürlich zu sagen, ich muss bis ans Ende Wasser und Brot essen. Ins Kloster gehen oder siechen oder das die Last tragen. Nein, du hast die Freiheit abzugeben oder du hast die Freiheit zu behalten. Aber Sorgen solltest du loslassen, Probleme solltest du loslassen, das Negative solltest du loslassen. Und das, was nichts ist, was du denkst, was du kannst, solltest so weit wie möglich loslassen, damit du das Leben gewinnst. Wir wollen aufstehen und wir wollen in die Gegenwart Gottes gehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast zur Freiheit der Kinder Gottes. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lass unsere Hände zum Himmel emporheben. Lass uns im Geist Gott loben und preisen. Preise Gott im Geist. Und je mehr du Gott im Geist preist, desto freier wird dein Verstand, desto freier wird deine Seele, desto freier wird dein Inneres. Und du kannst von Gott was empfangen. Preise Gott, erhebe deine Hände zum Himmel. Rühme Vater, Sohn und Heiligen Geist. Herr, ich rühme dich. Herr, ich preise dich. Ich bete dich an. Herr, du bist erhaben. Du bist mächtig. Du bist heilig. Du bist gewaltig. Du bist großartig. Halleluja. Und Herr, wir stehen vor dir und wir öffnen uns dir und wir empfangen dich jetzt in einem feinen Herzen. Wir sind zur Freiheit berufen. Jeder Einzelne ist zur Freiheit berufen. Und wenn er das noch nicht kapiert hat, Herr, Heiliger Geist, zeige es ihm ganz deutlich und klar und unmissverständlich. Wie ein Fisch im Wasser darf er schwimmen. Wie ein Vogel in der Luft darf er sich aufschwingen. Wie ein Adler. Und alle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie laufen und sie werden nicht müde. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist eine andere Freiheit wie diese Weltfreiheit. Halleluja. Diese Brüderlichkeit, die du schaffst, Heiliger Geist, ist eine andere Brüderlichkeit, eine andere Geschwister- und Familienliebe. Preis Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Halleluja. Lass uns frei sein und in der Freiheit hin. Und wir sind eine Freikirche hier. Wir sind eine freie Kirche. Halleluja. Freie Gemeinde. Wir wollen Gott frei dienen, ohne irgendwelchen Ballast der Vergangenheit, der Tradition oder irgendwelche große Dachorganisationen, Verbände. Herr, wir sind mit dir verbunden und wir sind mit dir eins. Und wir stehen mit dir zusammen, miteinander, ein Herz und eine Seele. So war der Christenschar damals und so soll sie heute noch sein. Das ist mein Gebet. Halleluja, Halleluja. In Freiheit. Freiheit. Halleluja. Das ist, was du willst. Johannes der Täufer zog hinaus aus Jerusalem an den Jordan, um Gott in Freiheit zu dienen und hat dem Herrn den Weg bereitet. Halleluja, Vater, wir dürfen ausziehen und in Freiheit dir dienen und dich in Freiheit verherrlichen. Halleluja. Niemand zwingt uns. Wir dürfen es. Wir können es. Und wir wollen es. Amen.